Ich wusste zwar schon immer, dass er sehr impulsiv sein kann, aber dass es so schnell, so extrem werden kann, das war mir nicht bewusst. Deswegen ist er dann immer so aus der Haut gefahren, weil er dann natürlich sauer war oder hat von irgendwelchen Geschichten erzählt, wo er feiern war, wo dann irgendein anderer Mann irgendeine Frau angemacht hat und deswegen ist er dazwischen. Meine Arbeit sei nicht so anstrengend wie seine. Seine Arbeit ist körperlich so anstrengend, da kann er nach der Arbeit dann nicht noch hier Haushalt machen. Außerdem hat er das noch nie gemacht. Es sieht er nicht ein, das jetzt groß zu machen. Und dann kam dieser Satz von ihm: Ja, wenn du so etwas nicht machst, dann bist du kein Ehefraumaterial, sondern Schlampenmaterial. Und dann ging das so weit, dass er dann irgendwann versucht hat, mir vorzuschreiben, was ich wo für Profilbilder reinsetze. Nee, er meinte dann nur, nein, wenn das Bild nicht draußen ist, bis ich Feierabend habe, dann brauche ich nicht nach Hause kommen, dann habe ich kein Zuhause mehr. Ich habe zu meinem Vater kein gutes Verhältnis und dann kam von ihm der Satz, nur weil du mit deinem Vater nicht klarkommst, heißt es das nicht, dass ich meinen verachten muss. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sein Vater eigentlich genauso ist wie er. Und dementsprechend oft gab es dann zwischen den zwei Streit. Also das ging dann auch so weit, dass seine Mutter und ich dann dazwischen gegangen sind und dass auch ein paar Mal die Polizei dann wirklich ausrücken musste, weil die zwei sich dann wirklich angefangen haben zu prügeln.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Mein Name ist Jennifer, ich bin Coach und Beraterin für Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen wollen oder nach einer Trennung einen guten Umgang mit ihren Erfahrungen finden möchten. In diesem Podcast gebe ich Betroffenen eine Stimme. Sie teilen ihre Erfahrungen, erzählen von ihren Erkenntnissen und davon, wie sie ihren Weg aus toxischen Beziehungen gefunden haben. Ich ordne diese Geschichten fachlich ein und gebe dir Hintergrundwissen, damit du die Dynamiken besser verstehen und für dich einordnen kannst. Mir ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht allein und es gibt einen Weg hinaus, auch für dich. Falls du dich gerade fragst, ob das, was du in deiner Beziehung erlebst oder erlebt hast, wirklich so schlimm ist oder ob du dir vielleicht nur etwas einredest. Genau dafür gibt es meine kostenfreie Ersteinschätzung. 30 Minuten, in denen wir uns deine Situation gemeinsam anschauen. Ganz unverbindlich und vertraulich. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Die heutige Folge behandelt psychische Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Nötigung und Kontrollmechanismen in einer Beziehung. Wenn du dich gerade in einer sehr verletzlichen Phase befindest, überlege dir bitte gut, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Folge zu hören. Es ist vollkommen in Ordnung, auf dich zu achten und sie zu einem späteren Zeitpunkt anzuhören. Die heutige Geschichte ist die von Nele. Sie ist mit einem Mann zusammengekommen, den sie ihr ganzes Leben schon kannte. Einem Mann, dem sie alles erzählt hat. Einem Mann, den sie wirklich geliebt hat. Und gleich wird Nele uns davon berichten, wie aus dieser Liebe Schritt für Schritt etwas geworden ist, das sie sich selbst lange nicht eingestehen konnte. Nele ist nicht ihr echter Name. In diesem Podcast sprechen Betroffene unter einem Pseudonym, um ihre Privatsphäre zu schützen. Wenn du während des Hörens merkst, dass du dich in Neles Geschichte wiedererkennst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Und gleichzeitig möchte ich dich ermutigen, dir Unterstützung zu holen. Du musst das nicht alleine durchstehen. Jetzt erzählt uns Nele ihre Geschichte. Liebe Nele, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du dich gemeldet hast und über deine Geschichte sprechen möchtest. Magst du mir verraten, was dich dazu gebracht hat, dich bei mir zu melden und auch heute hier zu sein?
Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich überhaupt dabei sein darf. Der hauptsächliche Grund oder was mich dazu bewegt hat, war, dass ich nach der Trennung von meinem Ex-Partner durch Erzählungen an meine Freunde und Familie gemerkt habe, dass da einiges nicht so normal gelaufen ist, wie ich gedacht habe. Und dann habe ich angefangen, mich reinzulesen, was es so für Symptome waren. Und dann bin ich auch auf deinen Podcast gestoßen und habe angefangen, den zu hören. Und habe halt diese Parallelen da entdeckt, wo ich mir dann dachte, okay, das war schon was, wo jetzt nicht so normal war und wo auch einen Namen hat. Und dann dachte ich mir, ich schreibe dir einfach mal und vielleicht kann ich anderen Leuten auch helfen, das zu erkennen und den Weg daraus zu finden.
Ja, super. Vielen Dank also auch dafür nochmal und an alle, die jetzt zuhören und überlegen, ob sie das vielleicht auch mal machen sollten, mir zu schreiben. Keine Scheu, macht das gerne. Wir machen ein kurzes Vorgespräch, besprechen, wie so eine Podcast-Aufnahme ablaufen könnte, alles, was ihr vielleicht noch wissen möchtet, welche Fragen ihr möglicherweise noch habt. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das tatsächlich tun möchtet, so wie die liebe Nele, heute hier im Podcast zu sein und über eure Geschichte zu sprechen. Nele, jetzt zurück zu dir. Wir starten einmal rein. Wie seid ihr denn zusammengekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist so der Start in diese Beziehung gewesen?
Also kennengelernt, eigentlich haben wir uns schon immer gekannt. Wir waren fast Nachbarn, also mein Elternhaus war 2 Häuser weiter von seinem. Und dadurch, auch durch Schule, kannten wir uns eigentlich schon immer. Und so ab meiner Jugendzeit wurde das halt intensiver, der Kontakt, auch durch gemeinsame Freunde. Und irgendwie war da schon immer gegenseitig so eine Anziehungskraft da, von beiden Seiten. Und dann wurde es immer intensiver und irgendwann hatte er so den Punkt bei mir erreicht, wo er sozusagen mein bester Freund war. Also ich hatte alles mit ihm geteilt, ich hatte ihm alles erzählt, wenn irgendwas war. Er war der erste Ansprechpunkt. Und ja, dann war das erstmal ein paar Jahre so ein Hin und Her, weil entweder war er in einer Beziehung oder ich war in einer Beziehung. Und irgendwann waren wir dann beide Single und haben dann gesagt, so, jetzt probieren wir es. Wir merken beide, wir wollen was voneinander, also probieren wir es jetzt. Und mal gucken, was draus wird. Und dann ging das auch alles relativ schnell. Also wir sind dann zusammengekommen. Und ich war dann eigentlich noch im Urlaub. Und im Urlaub habe ich dann beschlossen, weil ich habe zu der Zeit noch bei meiner Mama gewohnt. Und im Urlaub habe ich dann beschlossen, okay, wenn ich zurückkomme aus dem Urlaub, ziehe ich aus. Suche mir eine eigene Wohnung und er hat dann sozusagen mitentschieden, dass er mit in diese Wohnung zieht. Also haben wir dann zusammen halt geguckt, er kannte sich auch, was Wohnungen angeht, sehr gut aus. Und dann haben wir zusammen nach einer Wohnung geguckt, haben dann auch eine gefunden und sind dann auch sofort zusammengezogen. Und anfangs war alles auch noch sehr schön, sehr harmonisch. Er hat mich regelmäßig mit Kleinigkeiten überrascht, das wollte ich gerne Red Bull trinken, hat er mir mal einen Red Bull mitgebracht, mal ein Blümchen oder mal eine Süßigkeit. Also diese kleinen Aufmerksamkeiten, wo man natürlich auch gerne sieht und gerne annimmt. Und ich wusste zwar schon immer, dass er sehr impulsiv sein kann, aber dass es so schnell, so extrem werden kann, das war mir nicht bewusst. Also es war dann so, dass wir in dieser Wohnung zwar alleine gewohnt haben, aber ständig waren seine Eltern da. Und wenn seine Eltern nicht da waren, dann haben sie angerufen. Also da war der tägliche Kontakt schon da, obwohl sie eigentlich nur 2 Straßen weiter unten gewohnt hatten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, wir wohnen zusammen, ich möchte mit dir zusammen eine Zukunft haben und es ist schön und gut, wenn wir Kontakt haben mit deinen Eltern, wenn du dich gut mit deinen Eltern verstehst und wenn wir uns mal ab und an treffen oder telefonieren, aber bitte nicht täglich. Und dann kam von ihm dieser Satz, weil ich habe zu meinem Vater kein gutes Verhältnis, und dann kam von ihm der Satz, nur weil du mit deinem Vater nicht klarkommst, heißt es nicht, dass ich meinen verachten muss. Wo ich dann dachte, okay, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt oder irgendwas bei ihm getroffen, wo ich jetzt gerade in dem Moment nicht so gut verstehe. Habe dann auch versucht, es ihm zu erklären, wie genau ich das gemeint habe. Aber da war gar kein Rankommen mehr. Das war dann wie so ein Schalter in seinem Kopf, der sich umgelegt hat und Da habe ich dann gemerkt, okay, das Gespräch hat hier jetzt gerade keinen Sinn und bin dann einfach eine Runde laufen gegangen. Und dann danach wurde auch nicht mehr darüber geredet. Als ich zurückkam, habe ich nochmal das Gespräch versucht zu führen, aber hat nicht funktioniert, kein Drankommen. Er hat total abgeblockt und habe ich mir gedacht, okay, ich lasse es jetzt einfach so stehen. Vielleicht hat er auch einfach einen schlechten Tag heute noch oder so, keine Ahnung. Ja, es war dann auch wieder alles schön und alles gut. Ich habe es dann einfach so akzeptiert, dass es mit seinen Eltern so halt ist. Und ja, ich bin dann nie weiter darauf eingegangen.
Das heißt, Nele, ihr habt euch dann oder die Eltern waren weiterhin regelmäßig bei euch in der Wohnung zu Besuch. Hatte sich da irgendwas geändert dann dadurch?
Da hat sich gar nichts geändert. Die waren weiterhin trotzdem ständig da oder haben angerufen.
Ja, okay, bevor wir jetzt in der Geschichte weitergehen, ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückspringen. Du hast gesagt, du wusstest schon, dass er manchmal etwas impulsiv, hast du, glaube ich, gesagt, impulsiv sein konnte. Woher wusstest du das? Was waren das für Dinge, die du da schon in der Vergangenheit erfahren hast über ihn?
Ich habe viel bei seinen Ex-Freundinnen mitbekommen, wo er die Geschichte dann am Ende aber immer so hingedreht hat, als wäre er der Unschuldige gewesen. Und er hat nur so reagiert, weil seine damaligen Partnerinnen ihn betrogen hatten, ihn belogen hatten. Und deswegen ist er dann immer so aus der Haut gefahren, weil er dann natürlich sauer war. Oder hat von irgendwelchen Geschichten erzählt, wo er feiern war, wo dann irgendein anderer Mann irgendeine Frau angemacht hat und deswegen ist er dazwischen und ist so aus der Haut gefahren, wo ich aber halt immer nur seine Seite gekannt habe, also seine Seite der Geschichte.
Was heißt denn aus der Haut fahren? Also ist er da körperlich übergriffig anderen Menschen gegenüber geworden oder ist er, hat er rumgeschrien, hat er gepöbelt, hat er wirklich Gewalt angewendet? Was ist denn passiert?
Ja, da war alles dabei. Er hat angeschrien, er ist körperlich sehr übergriffig geworden, so auch, dass mehrere Polizeieinsätze waren und mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung. Also da war eigentlich alles von A bis Z dabei, wo ich aber halt, wie gesagt, immer nur seine Seite gehört habe und diesen auch geglaubt habe.
Also das heißt, du hast ihm in dem Moment geglaubt, er ist da irgendwie reingeraten, die anderen haben das provoziert, die anderen waren die Schuldigen oder diejenigen, die ihn dazu gebracht haben, so zu reagieren. Und eigentlich ist er ein ganz netter und möchte das gar nicht, aber in der Situation ging es nicht anders.
Genau.
Okay, verstehe. Gut, dann können wir jetzt gerne wieder an eure Beziehung anknüpfen und weiter über das Thema sprechen.
Ja, nach ungefähr einem Jahr hat er mir dann noch einen Antrag gemacht. Also das ging auch sehr, sehr schnell. Und dann, den habe ich natürlich dann noch angenommen. Er war für mich eigentlich so die Liebe des Lebens, wie man das immer so schön sagt. Und ich dachte mir nach den ganzen Hin und Her und alles, dann ist es der Mann. Also habe ich dann auch ja gesagt. Der Antrag war auch richtig, richtig schön an Weihnachten. Ich habe nichts davon geahnt. Da hat er auch seine Eltern mit eingeplant, dass die mich ablenken und dorthin fahren. Und also es war echt ein richtig schöner Antrag. Und dann waren wir ein Jahr verlobt. Und in diesem Jahr der Verlobung hat er dann ein sehr zeitspieliges Hobby angefangen, wo wir davor auch darüber geredet haben. Ich gesagt habe, ja, ich unterstütze ihn. Alles schön, alles gut. Wir haben so ein paar Regeln aufgestellt, was das Hobby halt angeht, dass es nicht zu viel Zeit frisst. Und ja, die ganzen Leute, die da mit in dem Verein dabei waren, waren dann auch zur Hochzeit eingeladen. Die sind dann auch alle gekommen. Es wurde schön zusammen gefeiert. Und eigentlich schon 2 Tage nach der Hochzeit hat es dann angefangen, dass er dann nur noch mit diesem Hobby unterwegs war. Und wir hatten ausgemacht, wenn er das anfängt, dann so jedes zweite Wochenende kann er dann das machen, weil ich möchte natürlich auch was von meinem Mann haben. Sonst hätte ich nicht eine Beziehung eingehen müssen oder heiraten müssen, wenn ich dann die ganze Zeit alleine zu Hause sitze. Und unter der Woche hat man schon den Arbeitsstress, also bitte gerne das Wochenende. Ja, irgendwann war es dann so, dass wenn ich ihn sehen wollte, musste ich dorthin fahren. Und dann hat sich's angefangen einzubürgern, dass ich ihn fahren musste die ganze Zeit. Und wenn ich dann angesprochen habe das Thema und gesagt habe, hey, das funktioniert nicht, das war so nicht abgemacht, wir müssen da irgendwie eine andere Lösung finden. Und außerdem bin ich kein Taxi, wo dich die ganze Zeit von A nach B fährt. Und dann kam dieser Satz von ihm: Ja, wenn du so etwas nicht machst, dann bist du kein Ehefraumaterial, sondern Schlampenmaterial. Ich denke deshalb, okay, das ist jetzt eine sehr harte Ansage. Und was soll ich damit jetzt anfangen? Was möchtest du mir damit jetzt sagen? Ja, sowas ist die Aufgabe einer Ehefrau. Den Ehemann zu unterstützen, egal bei was, und wenn es sein muss, ihn auch die ganze Zeit hin und her zu fahren. Ja. Das war dann so ein Streitpunkt, wo wir oft hatten, wo dann auch immer intensiver wurde, weil ich dann irgendwann gesagt habe, ich komme mir vor, wie als wäre ich so deine heimliche Affäre, wo so unter der Woche so, da kann man mal dann hin, da ist dann alles schön und schick und sauber und gemacht und am Wochenende gehst auf die Fitz. Und das brauche ich nicht und das will ich nicht. Und ja. Und dann war es auch so, er hat sich dann, was das Hobby angeht, irgendwann auch weiter zurückgezogen, weil es bei den intern zu Streitigkeiten kam. Und dann war es so, dass ich in seinen Augen daran schuld war. Dass ich schuld war, dass es dort Streit gibt, dass er sich dort jetzt anfängt zurückzuziehen, weil ich hätte mich gegenüber den anderen Mitgliedern schlampenhaft verhalten. Ich wäre zu freizügig rumgelaufen, ich hätte zu viel Haut gezeigt, ich hätte den anderen den Kopf verdreht, wo ich dann gesagt habe, Entschuldigung, aber wenn es 35 Grad Hochsommer ist, dann habe ich eben eine kurze Hose an. Dann ist es so, dann wird es auch so sein. Das war ich schon immer. Und ja, wenn dir irgendwas wirklich zu arg freizügig ist, dann kannst du mir sagen, hey, das und das, vielleicht, nee, nicht ganz so kurze Hose oder dass dir das nicht gefällt, aber gib mir jetzt bitte nicht die Schuld dafür, dass ihr da intern Streit habt. Und das hat er nie so wirklich verstanden. Und dann ging das so weit, dass er dann irgendwann versucht hat, mir vorzuschreiben, was ich wo für Profilbilder reinsetze. Also, ich hatte dann ein Bild drinne, da hatte ich auch eine kurze Hose an und halt einen Top. Und dann war ich auf der Arbeit. Und von ihm kam dann so die Nachricht, wenn ich das Bild bis zum Feierabend nicht wieder draußen habe, dann brauche ich nicht nach Hause kommen. Wo ich dann gefragt habe, was jetzt sein Problem ist mit diesem Bild, wieso er jetzt so reagiert und dass wir dann auch in Ruhe zu Hause darüber reden können. Und nee, er meinte dann nur, nein, wenn das Bild nicht draußen ist, bis ich Feierabend habe, dann brauche ich nicht nach Hause kommen, dann habe ich kein Zuhause mehr.
Also das ist jetzt irgendwo entweder irgendwie ein WhatsApp-Bild oder ein Social-Media-Profil, wo er deine Bilder angeguckt hat und gesagt hat, so präsentierst du dich nicht der Öffentlichkeit. Das erlaube ich nicht.
Ja, genau.
Was hat das in dir ausgelöst, Nele? Wie hast du dich nach so oder mit solchen Dingen gefühlt, wenn er das gesagt hat?
Ich kam mir total bevormundet rüber irgendwie. Also ich habe mich gefühlt, wie wenn damals meine Mama zu mir gesagt hat, nee, das ziehst du nicht für die Schule an. Also das war für mich komplett befremdlich, weil er mich ja auch so all die Jahre kennengelernt hatte, richtig.
Was hast du dann gemacht? Also hast du dann für dich entschieden, okay, ich werde dieses Profilbild rausnehmen, oder hast du dich dagegen gewehrt und gesagt, nein, das tue ich nicht?
Ich habe es tatsächlich am Anfang rausgenommen, einfach um diesen Streit zu umgehen. Und weil ich dachte, okay, vielleicht habe ich ihn damit jetzt irgendwie verletzt oder so, oder er möchte nicht, dass ich mich eben so irgendwie präsentiere, oder irgendwas löst es in ihm aus, vielleicht von seinen Ex-Freundinnen oder sowas, nachdem er mir ja die ganze Zeit gesagt hat, dass die ihn ja so oft betrogen hätten. Deswegen habe ich das dann erstmal rausgenommen und habe dann zu Hause versucht, mit ihm zu reden, wo dann aber wieder dieser Punkt erreicht war, wo kein Rankommen an ihn war. Also eine richtige Kommunikation hat nie so wirklich stattgefunden zwischen uns. Und dann war auch der Punkt, wo wir dann zusammen in sein Elternhaus gezogen sind, weil seine Oma ist dann ins Pflegeheim gekommen. Und somit wurde dann eine Wohnung frei, weil da sind zwei Wohnungen in dem Haus. Und dann hat er gemeint, ja, er würde dort gerne reinziehen, weil Elternhaus, und das ist ihm so wichtig, und sonst muss es verkauft werden. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. War zwar nicht ganz so begeistert davon, aber ich habe gesagt, okay, der Liebe wegen macht man's. Ist vielleicht auch ganz schön, wenn er dann wieder näher bei seinen Eltern ist. Und dann vielleicht beruhigen die sich auch, wenn man sich dann im Hausgang mal über den Weg läuft, dass sie dann nicht ständig was von einem wollen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sein Vater eigentlich genauso ist wie er. Also sein Vater ist genauso impulsiv und aufbrausend. Und dementsprechend oft gab es dann zwischen den zwei Streit. Also schon wegen Kleinigkeiten, sei es Gartenarbeiten gewesen oder weil das Auto falsch geparkt ist oder irgendwas musste ausgedruckt werden, aber bitte sofort und gleich und nicht erst in 5 Minuten, gab es einen Riesenstreit. Also das ging dann auch so weit, dass seine Mutter und ich dann dazwischen gegangen sind und dass auch ein paar Mal die Polizei dann wirklich ausrücken musste, weil die zwei sich dann wirklich angefangen haben zu prügeln. Wegen Nichtigkeiten eigentlich. Also ich von meiner Familie kenne das so nicht, dass es wegen nichts so eskalieren kann. Und habe mich gefragt, wo bin ich hier gelandet? Das kann doch alles nicht wahr sein. Das funktioniert doch so nicht. Man kann doch normal miteinander reden. Aber das war irgendwie Standard.
Und sag mal, Nele, haben die sich denn dann, also da kommt die Polizei, weil die beiden sich da prügeln. Wie haben die sich wieder vertragen?
Die Polizei war dabei. Und dadurch, dass sie dann einen gemeinsamen Feind hatten, haben sie sich dann wieder zusammengeschlossen.
Ach so, okay. Also sobald die Polizei da rein ins Spiel kam, waren die beiden auf der gemeinsamen Seite gegen die Polizei. Ja.
Genau.
Das heißt, es ist bei deinem Mann ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht das Gefühl entstanden, dass mit seinem Vater irgendwie was nicht in Ordnung ist, sondern das war dann immer wieder so aufgelöst, dass er auch kein schlechtes Haar an ihm gelassen hat.
Er hat sich bei mir zwar dann über ihn noch aufgeregt, aber gegenüber ihm war dann wieder alles toll. Und ich durfte auch nie irgendwas sagen dementsprechend, dass es nicht normal ist oder nicht gut ist. Das durfte ich mir nicht erlauben. Also das habe ich einmal gesagt und da hieß es dann nur, wenn ich nochmal so rede, dann soll ich meine Sachen packen und gehen. Also ich hatte nie irgendwie den Stellenwert oder den Punkt bei ihm im Leben, wo er sagen würde, ja, du hast recht und ich muss da was tun oder wir müssen da gemeinsam was tun, weil ich ja immer gesagt habe, egal was ist, ich unterstütze dich, ich stehe hinter dir. Wir finden da gemeinsam irgendeine Lösung. Aber das war immer der Punkt, wo ich dann die Böse bin, wo ich keine Ahnung habe und wo er dann immer gemeint hat, ja, wenn ich dir recht gebe, liegen wir beide falsch. Also, das war alles nicht ernst genommen, was ich dann so gesagt habe. Und dann war es auch irgendwann so, dass ich dann immer schon gewusst habe, je mehr Alkohol geflossen ist, umso schneller eskaliert die Situation. Also im Sommer saßen wir auch oft dann mit den Eltern zusammen draußen. Und natürlich hat der eine oder andere dann sein Bierchen getrunken oder sein Weinchen, wie man es halt so an schönen Sommerabenden macht. Nebenbei ist der Grill gelaufen. Und alles war komplett harmonisch, richtig schön. Und sobald ich dann gesehen habe, okay, jetzt kommt der härtere Alkohol, wusste ich, sobald der dritte, vierte Schnaps getrunken worden ist, sollten wir reingehen, sonst eskaliert's. Und genauso war es dann auch jedes Mal. Immer wenn die gewisse Grenze erreicht worden ist, ist es wieder richtig eskaliert. Auch wieder wegen Nichtigkeiten, auch wegen sogar Musikgeschmäcker, wo dann nur die Musik gehört werden durfte, von meinem damaligen Partner. Weil das ist die einzigst richtige Musik und alles andere ist Dreck und ist Schmutz und darf sich nicht Musik schimpfen, hat er immer gesagt. Und dann war es auch so, wenn wir uns dann gestritten haben, hat er dann meistens angefangen, seine Eltern mit dazu zu holen. Also sozusagen als Unterstützung für ihn, dass ich sehe, das, was ich gerade mache, ist komplett falsch und er hat recht in dem, was er tut, hat er dann angefangen, seine Eltern dazu zu holen. Und die standen immer hinter ihm.
Also zum Beispiel wegen falscher, in Anführungsstrichen, falscher Musik. Und dann kommen die Eltern und sagen dir auch, Nele, das kannst du aber nicht hören.
Ja. Also die. Ja, also wenn man sich das so überlegt, ist es total dumm und auch irgendwie total kindisch, schon allein wegen sowas dann anzufangen zu streiten. Und ich habe hier nie gesagt, dass irgendwie meine Musik besser ist wie seine. Ich habe nur gesagt, wenn ständig seine Musik gelaufen ist, so, ey, ich würde auch halt gern mal ein Lied von mir hören oder so, weil wir eben schon extrem unterschiedlichen Musikgeschmack hatten und die ganze Zeit nur seins hören, war dann für mich auch irgendwann heftig, besonders weil ich nicht mal mehr in meinem eigenen Auto meine Musik hören durfte. Also da hat er auch entschieden, dass seine Musik zu hören ist. Und dann das erste Mal, wo mir so wirklich bewusst geworden ist, dass da irgendwas komplett falsch läuft, war, als wir uns mit der Nachbarin gestritten hatten, wegen eigentlich auch einer Lappalie, weil das Auto ein bisschen falsch geparkt worden war an der Straße und sie halt schlecht rausgekommen ist aus ihrer Ausfahrt. Mein Partner oder Ex-Partner, aber ein bisschen rechtsradikal ist, kann man eigentlich schon sagen, und die Nachbarin eben Russin ist. Und dann hatten eigentlich ich und sie ein bisschen diskutiert, weil ich der Meinung war, sie kann da eigentlich noch, wenn man sich ein bisschen rangiert, kann man da schon noch rauskommen. Und eigentlich war diese Diskussion schon vorbei. Und dann hat er aber aus dem Fenster gesehen, dass ich eben damit diskutiert hatte. Und kam dann rausgestürmt. Kam dann, hatte sogar nur Boxershorts an, weil es schon Abend war, und kam dann da rausgestürmt. Und hat dann solche Sätze fallen lassen, von wegen, du Schlampe, geh wieder zurück in dein Land, und sowas gehört eigentlich vergast. Und wo ich dann gesagt habe, hey, das ist echt grenzwertig, was du hier gerade sagst, ne? Und außerdem, du bist hier gerade im Boxershort, geh einfach bitte wieder rein. Es hat sich doch gerade schon hier geklärt gehabt. Und sie hat es natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und dann ist da ein Riesenstreit entstanden mit der Nachbarin. Und als wir dann wieder reingegangen sind, hat er dann angefangen, mich komplett runterzumachen, weil ich in seinen Augen nicht hinter ihm gestanden bin. Ich hätte sie mitbeleidigen müssen, ich hätte sie mit fertig machen müssen und dann kamen auch solche Sätze wie, wenn du das nächste Mal nicht hinter mir stehst, dann sei mal froh, dass du eine Frau bist und sowas gehört eigentlich verschlagen und ich dann gesagt habe, ey, du weißt schon, dass du gerade mit mir redest, mit deiner Frau. Also was, ich habe dir gerade nichts getan. Was ist denn jetzt dein Problem? Was ist los? Und dann, nein, ich sei nicht hinter ihm gestanden. Ich soll jetzt zusehen, dass ich aus seinen Augen verschwinde, sonst vergisst er sich. Und dann dachte ich mir, okay, also ich stand dann wirklich da, ich war komplett geschockt, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich ihn so davor noch nie erlebt hatte. Also so extrem, dass er mir gegenüber so extrem ist. Und ich habe dann auch tatsächlich die Nacht im Gästezimmer geschlafen, weil ich dann nicht neben ihm liegen wollte und ich auch irgendwie Angst hatte, dass es noch weiter eskaliert zwischen uns beiden. Und am nächsten Tag hat er so getan, wie als wäre nie was gewesen. Also ich wollte dann auch nochmal das Gespräch suchen und ihn fragen, was es gestern war, wieso er so zu mir war. Aber er hat dann nur gemeint, ich bin verantwortlich für seine Reaktion und ich sollte mir Gedanken drüber machen. Er hat gestern alles gesagt, was gesagt werden muss. Und ich habe es dann auch dabei belassen, auch wieder den Friedenswillen, weil ich war einfach nur froh, dass er sich selbst wieder beruhigt hatte und mich nicht mehr anschreit. Und dann hatte ich tatsächlich auch auf der Arbeit mit einer Arbeitskollegin darüber gesprochen. Und die hat mich dann angeguckt und hat gesagt, das ist nicht normal. So geht kein Mensch mit seiner Partnerin um. So sollte auch kein Mensch mit irgendjemandem umgehen. Das ist nicht normal, besonders, dass er jetzt dir vorhält, dass du daran schuld bist. Wo ich dann gesagt habe, ja, okay, aber ja, vielleicht hat er wieder irgendeinen schlechten Tag gehabt und gut, das mit dem Auto, das war echt jetzt ein bisschen blöd. Und ich habe wirklich versucht, ihn da irgendwie in Schutz zu nehmen und auch irgendwie für mich selbst Ausreden zu finden, wieso er jetzt so war. Weil ich es ja eigentlich nicht verstehen konnte. Und so habe ich mir dann halt eingeredet, okay, war halt einfach ein Kacktag oder keine Ahnung was. Und
Ille, kannst du uns das gerade mal so ein bisschen zeitlich einordnen? Wie lange wart ihr da zusammen zu diesem Moment ungefähr?
da waren wir, das war so 2 Jahre oder 2,5 ungefähr.
Also da ist das das erste Mal so gelaufen, dass sich das wirklich in der Intensität gegen dich gerichtet hat.
Ja, genau. Und ich dachte halt, es war jetzt einfach nur ein Ausrutscher, schlechter Tag, keine Ahnung. Und irgendwie haben sich dann diese Streitpunkte immer mehr gehäuft. Ja, es war dann so, dass im Haushalt halt immer weniger wurde, was er geholfen hat. Wir haben auch zum Beispiel einen Staubsaugroboter gehabt, den muss man einfach nur auf andrücken, mehr ist es nicht. Nicht mal mehr das wurde gemacht oder die Spülmaschine ausräumen, also gar nichts mehr. Wo ich dann gesagt habe, hey, helf mir doch bitte mal ein bisschen. Ich gehe genauso den ganzen Tag arbeiten wie du und es wäre halt schön, dass du mir halt ein bisschen Unterstützung gibst und mich ein bisschen hilfst. Wo dann aber von ihm kam, nein, weil das ist Frauenarbeit. Haushalt und Putzen und Einkaufen gehen ist alles Frauenarbeit. Und schließlich geht er den ganzen Tag arbeiten. Wo ich dann gesagt habe, ja, schön, ich gehe auch arbeiten, genauso die 40 Stunden wie du, also kannst du bitte genauso hier mal ein bisschen mithelfen. Nein, weil meine Arbeit sei nicht so anstrengend wie seine. Seine Arbeit ist körperlich so anstrengend, da kann er nach der Arbeit dann nicht noch hier Haushalt machen. Außerdem hat er das noch nie gemacht. Es sieht er nicht ein, das jetzt groß zu machen.
Das stimmte ja nicht, ne? Wie du gesagt hast, hat er vorher zwar auch nicht die Hälfte übernommen, aber mehr gemacht. Das hat er dann nicht mehr erinnert.
Und dann war es auch so, weil wir haben 3 Katzen und dann hieß es auch, das sind dann meine Katzen und die machen schließlich auch den Dreck, also kann ich auch den Dreck dann wegmachen. Da habe ich gesagt, gut, also wenn es meine Katzen sind, okay, steht ja auch auf dem Papier, dass es meine sind, aber wenn du das jetzt so anfängst zu splitten, dann bitte fass auch meine Katzen nicht mehr an. Und schimpf nicht mit ihnen, wenn sie irgendwas falsch machen oder keine Ahnung, dann lass sie bitte auch einfach in Ruhe. Und dann hat er meine Katze genommen, die eigentlich auf dem Kratzbaum lag und geschlafen hat, und hat sie genommen und gegen die Wand geschmissen. Also sie ist dann wirklich richtig gegen die Wand geknallt und hat dann auch wirklich sehr, sehr wehleidig geschrien. Also sie hat sich wohl richtig wehgetan. Und dann habe ich ihn komplett angeschrien. Das war das erste Mal, wo ich richtig laut geworden bin ihm gegenüber. Und habe ihn angeschrien, was jetzt in seinem Kopf los ist und was es soll und ob er krank ist. Und habe ihn auch angefangen zu beleidigen, weil ich einfach so sauer war und mir meine Katze so leid getan hat. Wo er dann nur gesagt hat, und wenn ich will, ich habe sie hergeholt, ich kann sie auch wieder wegbringen. Wo ich dann einfach die ganze Welt nicht mehr verstanden habe, wie man wegen dem eigentlichen Haushaltsthema jetzt so reagieren kann und besonders einem Tier oder allgemein einem Lebewesen so eine Gewalt antun kann. Besonders, weil die Katze sich ja nicht mal wehren kann. Ich habe die dann auch genommen und bin mit ihr zum Tierarzt gefahren, weil ich eben nicht wusste, ob sie jetzt ernsthafte Verletzungen hat oder nicht. War zum Glück dann nicht der Fall. Wo ich dann aber zurückgekommen bin und gesagt habe, wenn du nochmal irgendwie so etwas meinen Tieren antust, dann bin ich weg. Und dann kam von ihm nur der Satz, wo willst du denn hin? Ohne mich bist du doch nichts. Dann hat angefangen dieses Niedermachen immer wieder. Immer wieder dieses von oben herab, ohne ihn bin ich nichts, ohne ihn kann ich nichts und ich sei eh zu dumm für alles. Deswegen habe ich auch nur so einen billigen Job. Und ja, das waren dann auch die Punkte, wo ich dann irgendwann auch Angst hatte, irgendwas dagegen zu sagen, wenn er irgendwie lauter geworden ist oder so. Weil ich mir gedacht habe, wenn er schon einer Katze sowas antut, was macht er dann mit mir, wenn ich ihm irgendwann zu arg auf die Palme gehe?
Also es gab da schon bei dir so ein bisschen den Moment zu überlegen, wie weit kannst du gehen, um dich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Also du hast gemerkt, dass du in einer Gefahrensituation bist oder zumindest in einer Situation, in der du nicht mehr frei sagen kannst, das hier geht für mich nicht, das will ich nicht, das passiert bitte nicht mehr. Hast aber akzeptiert oder hingenommen in dem Moment, dass er so ist, dass er das mit der Katze gemacht hat und dass ihr irgendwie weitergeht, obwohl es nicht mal eine Entschuldigung gab?
Ja.
Gab's da, also hast du das selber auch geglaubt dann in dem Moment, Nele, dass du ohne ihn nicht zurechtkämest?
In dem Moment ja. War irgendwie so in dieser Welt mittlerweile sozusagen gefangen, wurde so runtergemacht mit der ganzen Zeit lang, dass ich wirklich gedacht habe, was bin ich, wenn ich gehe? Ich habe zwar einen Job, ja, aber was erzählt er auch den ganzen Freunden und den ganzen Bekannten? Erzählt er dann auch überall, wie bei seinen Ex-Freundinnen, dass ich die Böse bin und die Schlimme, dass die sich dann auch von mir abwenden, dass ich dann komplett allein dastehe. Und deswegen war das so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich versuche einfach zu analysieren, wie seine Stimmung ist und versuche einfach gewisse Punkte zu vermeiden, dass es erst gar nicht eskaliert. Und dann, wir sind auch immer mal wieder am Wochenende abends weggegangen mit Freunden. Und jedes Mal wenn wir zusammen weggegangen sind, gab es da auch Streit. Also er hat natürlich dann auch dementsprechend getrunken. In meinen Augen hat er ein Alkoholproblem, was er selbst aber nicht sieht. Und ich habe halt dann immer versucht zu schauen, dass er nicht zu viel trinkt. Ich habe immer gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn du mal einen über den Durst trinkst. Das passiert jeden Mal. Aber bitte versuch, besonders wenn du weißt, wir sind auf irgendeinem Fest, wo auch irgendwelche Arbeitskollegen von dir oder von mir sind, dass du dich da bitte ein bisschen am Riemen reißt. Und selbst wenn du nach einer Stunde schon merkst, oh, es geht jetzt nicht mehr, dann gehen wir eben nach Hause. Ist ja kein Weltuntergang. Man muss nicht überall bis Ultimo bleiben. Ja, hat natürlich nie funktioniert. Es gab jedes Mal einen Riesenstreit, weil sobald er zu viel getrunken hatte, hat er gedacht, dass jeder mit ihm Stress sucht, dass ich mit irgendwelchen anderen Leuten flirte. Nur wenn ich irgendjemanden Bekannten kurz angegrinst habe als Begrüßung beim Vorbeilaufen, habe ich mich schon in seinen Augen gefühlt ihm um den Hals geschmissen. Und dementsprechend ist es dann jedes Mal eskaliert. Und einmal war dann wirklich der Punkt, wo es mir dann gereicht hatte, weil er dann vor allen anderen Leuten mich angeschrien hatte. Nur weil ich ihm gesagt hatte, hey, komm, wir gehen jetzt, du hast genug getrunken. Und er hatte sich umgedreht und hatte mich angeschrien, von wegen, ich sei eine Schlampe, ich soll meine dreckige Fresse halten und mich verpissen. Und da war dann bei mir der Punkt, wo dann einfach das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Und dann hatte ich ausgeholt und habe ihm noch Ohrfeige gegeben. Vor allen Leuten. Und das war, ich, also schon nachdem ich das gemacht hatte, hatte ich schon komplett bereut, weil eigentlich bin ich so nicht. Und habe dann schon versucht, mich bei ihm zu entschuldigen dafür. Und er hat sich dann sogar noch auf den Boden geschmissen. So ganz nach dem Motto, ja, schaut alle her, wie stark sie mich geschlagen hat. Ich bin sogar hingeflogen. Und ich habe ihm dann hochgeholfen und habe mich nochmals bei ihm entschuldigt. Und er hat mich dann weggeschubst und ist dann gegangen. Er ist dann einfach rausgegangen aus der Kneipe, in der wir waren. Und ist dann auch einfach weggelaufen. Also ich wusste nicht, wo er dann hin ist. Ich wusste nur, er ist sturzbetrunken. Er kann kaum noch gerade laufen. Er ist dann auch nicht mehr an sein Handy dran gegangen. Und ja, ich bin dann auch irgendwann nach Hause gegangen, weil ich habe dort erstmal noch ein bisschen gewartet, weil ich hatte die Hoffnung, er kommt doch wieder zurück. Vielleicht auch, um sogar einfach nur weiter zu trinken. Aber er kam dann nicht mehr und dann bin ich irgendwann selbst nach Hause. Und dann habe ich da auch die ganze Nacht gewartet, ob er nach Hause kommt oder nicht. Und dann kam er nicht. Und irgendwann am nächsten Tag, gegen Mittag, kam er dann nach Hause und hatte seine Fäuste komplett offen. Wo ich dann geguckt habe und gefragt habe, ja, was ist passiert? Was hast du gemacht? Bist du hingeflogen? Hast du dich verletzt? Keine Ahnung. Und dann meinte er nur so, nee, ich musste ja irgendwo meine Wut ablassen. Dann habe ich gefragt, ja, und was hast du dann gemacht? Und dann, ja, er hat gegen die Hauswand geprügelt und hat sich vorgestellt, ich sei's. Und ich so, okay, ja, ich weiß, das, was ich gestern gemacht habe, war nicht in Ordnung. Das tut mir auch unglaublich leid, das wird auch nie wieder vorkommen. Das war einfach in dem Effekt, weil du mich so beleidigt hast und vor allem vor allen anderen Leuten so angeschrien und niedergemacht hast, das ist dann einfach über mich gekommen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mich 1000-mal entschuldigt. Aber nö, er hat dann nur gemeint, nee, er hat sich vorgestellt, ich wäre die Wand gewesen und es war wohltuend, als er darauf eingeprügelt hat. Und dann habe ich nur gemeint, ja, ich hoffe mal, dass du so nie mir gegenüber sein wirst. Und dann meinte er, das wirst du das nächste Mal sehen.
Was ja eine ganz klare Drohung ist.
Wir sind dann noch zusammen in Sommerurlaub gegangen. Also wir sind eigentlich regelmäßig sind wir immer in dasselbe Land gegangen, weil wir da ein paar Kontakte hatten. Und dann sind wir dorthin gefahren. Und dort war es immer so, über den Tag war immer alles schön und super und alles hat komplett harmonisch zwischen uns funktioniert. Und abends war er wie ein anderer Mensch. Also abends, sobald dann die Clubs dort aufgemacht haben und er dann wieder angefangen hat zu trinken, war er wie ausgewechselt. Und da gab es dann wirklich, jeden Abend gab es Streit. Und irgendwann war ich an diesem Punkt angekommen, wo ich dann gesagt habe, ich streite nicht mehr, ich diskutiere nicht mehr, weil es macht eh keinen Sinn. Und dann bin ich halt immer einfach, wenn wir angefangen haben zu streiten, habe ich mich immer einfach umgedreht und bin in unsere Unterkunft gelaufen. Habe ihn da einfach stehen lassen. Und jedes Mal am nächsten Tag durfte ich mir dann frühs erstmal eine Predigt anhören, die mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde ging, dass ich sehr unverantwortungsvoll bin, weil ich ihn da immer so alleine stehen lasse. Und ich habe dann nur zu ihm gemeint, dass wenn eben so eine Situation aufkommt, ich einfach die Kraft nicht mehr habe zu diskutieren. Und es war dann wie so ein Kloß bei mir im Hals, der sich dann gelöst hatte, das auszusprechen, einfach zu sagen, ich habe keine Kraft mehr für den ganzen Stress, für das ganze Diskutieren, dass ich dann wirklich vor ihm heulend zusammengebrochen bin und auf dem Boden lag und gesagt habe, ich kann das so nicht mehr. Wir müssen bitte etwas ändern. Es geht nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Und dann war wirklich 2 Wochen alles super. Dann war 2 Wochen kein Streit, kein gar nichts. Dann hat er auch mir wieder Blumen mitgebracht und sogar im Haushalt was geholfen. Und alles war schön, alles war super, wo ich echt gedacht habe, okay, vielleicht musste er das erst so deutlich sehen, dass ich wirklich nicht mehr kann und mich wirklich sprichwörtlich am Boden liegen sehen, um zu verstehen, okay, ich war scheiße. Das muss ich was ändern. Und nach diesen 2 Wochen fing es dann wieder so schleichend an. Also es war dann nicht so dieses radikale Anfang wieder, sondern wirklich so schleichend mit Kleinigkeiten. Dann wurde hier mal wieder was nicht aufgeräumt oder da mal wieder ein Bier zu viel getrunken oder da mal wieder aus Versehen ein bisschen lauter geworden. Wo ich dann mir so gedacht habe, okay, wie soll ich damit jetzt umgehen? Was soll ich denn da jetzt machen? Wenn ich ihn jetzt versuche, drauf anzusprechen, dann wird es wahrscheinlich eh wieder nicht funktionieren. Und dann habe ich ihm irgendwann einen 3 Seiten langen Brief geschrieben, wo ich wirklich alles reingeschrieben hatte, was mir so durch den Kopf geht, wie ich mich in gewissen Situationen fühle. Und er hat diesen Brief gelesen, hat noch so, wie soll ich das sagen, so schäbig, herablassend gegrinst, hat ihn zerrissen und hat gemeint, wenn du die Scheidung leisten kannst, dann kannst du ja einreichen und gehen. Wo ich mir dann so dachte, was ist mit diesem Menschen jetzt wieder? Wo ist jetzt wieder der Mensch hin, wo er gerade eben noch war, wo die 2 Wochen war, wo ich damals kennengelernt habe, was ist da jetzt schon wieder passiert? Und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, die ganzen Dinge halt einfach so hinzunehmen. Auch wenn es dann wieder Streit mit den Eltern gab oder sowas, ich habe es halt dann einfach hingenommen. Ich habe dann versucht, hinter ihm zu stehen, so gut wie es halt ging. Bin auch bei den Streits dazwischen gegangen, sodass nicht wieder unbedingt die Polizei kommen muss. Und habe dann einfach versucht, das Beste draus zu machen, sozusagen. Und dann war eine Firmenfeier von meiner Firma. Und einen Abend davor gab es wieder Streit zwischen ihm und seinem Vater, der wieder richtig eskaliert ist. Und wo er dann auch, also mein Ex-Partner dann auch, das erste Mal handgreiflich mir gegenüber geworden ist. Also ich wollte dann dazwischen gehen bei den beiden. Und erst hatte er mich nur weggeschubst. Und ich habe ihn dann aber versucht zurückzuziehen. Und dann hat er mich am Oberarm gepackt und hat mich so sozusagen weggeschleudert, wo ich dann so doof hingeflogen bin, dass ich dann kaum noch meine Hand bewegen konnte, weil es so im Handgelenk wehgetan hat. Und dann saß ich auch erstmal da auf dem Boden und habe auch angefangen zu weinen, weil ich solche Schmerzen hatte. Und es hat ihn in dem Moment aber gar nicht interessiert. Und dann irgendwie, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie es dazu kam, dass die zwei dann sich wieder zusammengerauft hatten. Auf jeden Fall hat er dann nur irgendwann zu mir gesagt, ich soll jetzt aufhören zu weinen und mit ihm hoch ins Bett gehen. Also habe ich das dann auch gemacht und bin mit ihm hoch ins Bett. Und dann wollte er da dann noch Sex mit mir haben. Wo ich gesagt habe, ey, du hast mir gerade echt extrem wehgetan, selbst wenn es vielleicht nicht deine Absicht war, aber es tat extrem weh, es tut immer noch extrem weh. Ich will jetzt zum einen nicht mit dir schlafen und zum anderen habe ich auch gar keine Lust, jetzt gerade mit dir zu schlafen. Und dann meinte er wieder nur dieser Satz, ja, aber eine gute Ehefrau macht das. Das war so mit seinem Lieblingssatz, dass es eine gute Ehefrau zu machen hat.
Das hat er entschieden, ja,
Und dann,
was eine gute Ehefrau ist.
ja, genau. Und dann habe ich noch versucht, mich halt dagegen zu wehren, habe gesagt, nein, ich möchte jetzt nicht und lass mich jetzt bitte und ich möchte jetzt schlafen. Und dann hat er so lange auf mich eingeredet und diskutiert, dass ich dann einfach irgendwann gesagt habe, weißt du was, dann mach doch. Dann mach's einfach. Wenn es dir danach dann besser geht und ich dann einfach nur meine Ruhe habe, dann mach. Und dann hat er das auch gemacht, hat sich dann umgedreht und hat geschlafen. Und ich lag dann da und wusste dann gar nicht so wirklich so, was das jetzt wirklich war, wie er jetzt darauf kam, das dann wirklich durchzuziehen, weil schon allein der Satz, ja, dann mach doch, hätte bei mir jetzt irgendwas ausgelöst, so von wegen, oh nee, nee, vielleicht jetzt nicht. Und
Nele, wenn ich da einmal ganz kurz unterbrechen darf, weil das ist mir wichtig, dass das für alle Zuhörenden auch ganz klar ist, das ist sexuelle Gewalt, das ist ein Übergriff. Du hast im Grunde gesagt, ich möchte das nicht. Er hat so lange dich manipuliert, dir, ich sag mal, implizit immer wieder auch die Konsequenzen vorgehalten, wenn du das jetzt nicht machst, ne? Weil mit anderen Worten, dann bist du keine gute Ehefrau, wenn du dafür jetzt nicht zur Verfügung dich stellst, wenn du nicht das tust, was ich jetzt von dir erwarte, was ich von dir möchte. Also, das ist in keiner Weise in Ordnung. Das darf nicht passieren.
ja, genau. Also ich habe dann auch die halbe Nacht nichts geschlafen und wusste auch am nächsten Tag gar nicht so wirklich, wie ich mit ihm umgehen soll oder ob ich ihn jetzt nochmal drauf ansprechen soll, es zumindest versuchen soll oder jetzt einfach so hinnehmen soll. Ich bin dann erstmal duschen gegangen und als ich dann duschen gegangen bin, habe ich gesehen, dass meine kompletten Oberarme von dem Streit von gestern, alles voll mit blauen Flecken. Und es war Sommer und am Abend war ja das Firmenfest und eigentlich wollte ich da einen Top anziehen und dann dachte ich mir, ich kann jetzt da nicht mit dem Top auftauchen. Was sollen die Leute denken, wenn die die ganzen blauen Flecke an mir sehen? Und dann habe ich ihm auch die blauen Flecke gezeigt und habe gesagt, schau mal, wie ich jetzt ausschaue wegen dir, was du gestern gemacht hast. Und dann kam von ihm der Satz, ja, du hast dich mir einfach nicht im Weg zu stellen. Lass mich einfach machen, wenn ich so bin. Und am Abend habe ich dann extra eine Weste drüber gezogen. Und meine beste Freundin arbeitet mit bei mir in der Firma. Und die habe ich dann zur Seite genommen, weil sie gesehen hat, mit mir ist irgendwas. Also habe ich sie zur Seite genommen. Und habe ihr dann meine Arme gezeigt und ihr das erzählt, was da gestern passiert ist. Und dann hat sie mich nur angeguckt und hat gesagt, ich habe sie schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt nochmal, du musst da raus. Das funktioniert so nicht. Das ist nicht gut. Wie lange willst du da noch bleiben, bis er dir wirklich irgendwas noch Ernsthafteres antut? Also, und einen Tag nach dem Firmenfest sind wir sogar noch in Urlaub geflogen. Und das war das erste Mal, dass ich geflogen bin. Und ich hatte totale Angst. Ich schon davor am Flughafen, ich habe gezittert, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte richtig Panik, das erste Mal fliegen. Oh Gott, hoffentlich geht da alles gut. Und er hat das komplett ins Lächerliche gezogen. Er hat dann mich die ganze Zeit noch mit solchen Flugzeugabsturzvideos aufgezogen und gesagt, guck dir das an und so kannst du vielleicht auch bei uns laufen. Und ja, aber jetzt stell dich ja nicht so an und es fliegen 1000 Leute und wie kann man nur so viel Schiss haben wie du? Also hat mich gar nicht ernst genommen. Und als das Flugzeug dann gestartet ist, hatte ich dann, weil ich so Angst gehabt hatte, hatte ich dann angefangen zu weinen ein bisschen. Und wollte so seine Hand nehmen, zur Sicherheit halt einfach. Und dann hat er seine Hand weggezogen und hat gesagt, ja, stell dich jetzt nicht so an, lass mich in Ruhe schlafen. Und ja, es war okay. Also neben mir saß noch ein bisschen älterer Herr. Der hat dann versucht, mich ein bisschen abzulenken und hat dann mit mir geredet und hat gesagt, ja, es wird alles gut und total beruhigt mit mir geschwätzt. Und nach der Landung durfte ich mir dann dort wieder anhören von ihm, wieso ich denn den ganzen Flug über mit dem anderen Mann da geredet habe, ob mir das nicht unangenehm ist, genau vor seinen Augen zu flirten. Und ich habe das dann einfach unkommentiert gelassen. Ich habe mir gedacht, nee, es ist jetzt Urlaub, ich will jetzt nicht gleich wieder streiten und so, ich lasse es jetzt einfach. Und als wir dann im Hotel waren, dann hat er sich erstmal hingelegt und hat nochmal geschlafen. Und ich dachte mir so, okay, also wenn er da liegt und schläft, dann ich bin wach. Ich laufe einfach schon mal ein bisschen in der Hotelanlage rum, gucke mir das alles mal an. Mal gucken, was es so gibt. Und außerdem habe ich auch Hunger, also hole ich mir was zu essen. Habe ihm noch einen Zettel hingelegt, dass er mich einfach anrufen soll, wenn er wach ist. Und ja. Er hatte aber die ganze Zeit nicht angerufen. Irgendwann dachte ich mir so, okay, also jetzt will er bestimmt nicht mehr schlafen. Vielleicht ist er ja gleich duschen gegangen, bevor er mich anruft oder so. Ich gehe jetzt einfach mal wieder zurück aufs Zimmer. Und dann kam ich in das Zimmer rein und habe 10 leere Bierflaschen da stehen sehen. Und ich mir dachte, okay, hat euch hier gleich irgendjemand kennengelernt und eingeladen aufs Zimmer und mit dem Bierchen getrunken oder so? Keine Ahnung, er wird sich jetzt wohl hier bei 40 Grad hier keine 10 Bier reingezimmert haben. Und dann saß er aber allein auf dem Balkon, und bin ich auf dem Balkon und habe ihn so angeguckt und habe gesagt, hey, ist alles gut? Und ich habe gedacht, du rufst an, wenn du wach bist. Ich habe mich schon mal ein bisschen umgeguckt und er hatte schon total gelallt, als er mir dann geantwortet hatte. Und hatte nur gemeint, nein, er hat extra nicht angerufen. Wieso sollte er mir hinterher telefonieren? Ich hätte nicht weggehen sollen. Ich hätte warten sollen, bis er wach ist und dann hätten wir zusammen losgehen sollen, aber ich hätte nicht alleine weggehen sollen. Und ich habe es da dann auch so hingenommen, mal wieder. Und dachte, okay, vielleicht wollte er auch einfach nicht, weil er Angst hatte, dass irgendwas passieren konnte oder sowas. Und habe mich dann sogar noch dafür entschuldigt, dass ich alleine weggegangen bin. Und die nächsten Tage waren dann auch eigentlich ziemlich ruhig und ziemlich entspannt. Und ein Abend war dann wie so ein Disco-Abend von dieser Hotelanlage. Und wir hatten da so eine Jungsgruppe kennengelernt und mit denen haben wir uns echt gut verstanden gehabt. Und dann sollte ich für meinen Ex-Partner und für mich neue Getränke holen. Beziehungsweise ich habe gesagt, ich hole neue Getränke, weil ich eh aufs Klo musste. Und dann habe ich gesagt, auf dem Rückweg kann ich die Getränke ja mitbringen, ist ja kein Thema. Und dann war aber eine Riesenschlange an der Bar. Und dann war von der anderen Jungsgruppe einer auch schon an der Bar gestanden. Und dem habe ich dann einfach nur meine Becher in die Hand gegeben und habe gesagt, hey, Kannst du für ihn und für mich gleich mitbestellen? Ich muss kurz auf die Toilette. Und wenn du eh schon hier stehst, dann meinte er so, ja, ist kein Problem. Und bis ich dann von der Toilette zurückgekommen bin, war er aber halt immer noch nicht dran. Und dann dachte ich mir, okay, dann stelle ich mich zu ihm dazu. Wenn er schon Getränke für uns mitbestellt, dann stelle ich mich wenigstens mit dazu. Und dann standen wir da und dann kam irgendwann mein Ex-Partner und ich habe schon an dem Gang von ihm gemerkt, dass er aggressiv ist. Also man hat es schon am Laufen gesehen, oh Gott, jetzt eskaliert es gleich wieder. Und dann hat er mich dann da auch angeschrien, von wegen, wieso ich ihn anlüge. Ich habe gesagt, ich muss auf Toilette und hole neue Getränke und jetzt stehe ich bei dem anderen Mann. Wo ich dann noch versucht habe zu erklären, so, hey, ich habe ihn einfach nur gebeten, für uns die Getränke mitzubestellen. Ist doch jetzt kein Riesending und jetzt warte ich halt mit ihm zusammen, wenn er eh auch hier in der Schlange steht. Und wir kennen uns ja jetzt mittlerweile. Also ich würde ja jetzt hier nicht irgendwas, besonders hier vor allen anderen Leuten mit irgendeinem anderen Kerl anfangen, wenn ich weiß, du stehst aber da hinten und hast mich im Blick. Und da hat er mich dann komplett angeschrien und hat mich dann auch so im Gesicht am Kiefer gepackt und immer mein Gesicht zu ihm gedreht, dass ich ihm ja anschaue, wenn er mit mir redet. Und dann irgendwann hat er dann so arg gedrückt, dass es richtig weh tat. Und dann habe ich angefangen zu schreien, weil es so weh getan hat. Und dann kam so ein anderes jüngeres Pärchen dazu und hat ihm halt gesagt, er soll mich jetzt loslassen. Und die haben das jetzt die ganze Zeit beobachtet. Und wenn er jetzt nicht aufhört, dann holen die Security. Und dann wird er rausgeschmissen. Und als dann sogar die Security von allein gekommen sind, weil die das auch irgendwie mitbekommen hatten, war er dann wie ausgewechselt. Da war er dann wieder der nette, tolle Ehemann und hat gemeint, ach nee, das ist alles falsch rübergekommen und ja, nee, und er kümmert sich jetzt um mich und ich hätte zu viel getrunken. Wo ich mir dachte, so, okay, jetzt habe ich halt zu viel getrunken in seinen Augen und was soll ich da jetzt groß sagen? Und ich hatte natürlich auch keine Lust, dass er irgendwo rausgeschmissen wird oder dass es noch mehr Aufsehen erregt, weil es für mich auch komplett unangenehm war.
Und du wusstest ja wahrscheinlich auch, Nele, dass das für dich wieder Konsequenzen haben würde dann im Nachhinein.
Ja, genau. War auch immer im Hinterkopf mit dabei. Und wir sind dann auch aufs Zimmer gegangen und ich habe ihn dann auch in Ruhe gelassen, die restliche Zeit. Und nach dem Urlaub, als wir dann wieder zurück waren in Deutschland, hat es dann eben auch zu Hause immer öfter damit angefangen, dass er mich so angepackt hat bei jedem Streit, dass ich dann wirklich ständig, regelmäßig irgendwo blaue Flecke hatte. Wo ich dann auch auf der Arbeit dann immer mehr irgendeine Ausrede einfallen lassen musste. Weil irgendwann hatten es auch die ganzen Arbeitskollegen gesehen gehabt. Und dann habe ich immer gesagt, ach nee, ich bin da blöd gestoßen oder irgendwas ist auf mich runtergefallen, weil wir eben auch viel am Haus gearbeitet haben und da passiert sowas ja mal. Und ich habe es immer irgendwie versucht zu verstecken und wenn es nicht zu verstecken ging, dann irgendeine Ausrede. Und zu der Zeit habe ich dann jemanden kennengelernt. Und mit dem habe ich dann relativ viel darüber geschrieben. Also wir haben am Anfang nur geschrieben miteinander. Und der hat mir dann auch eigentlich so offensichtlich gezeigt, wie das überhaupt für außen rüberkommt. Und dass es eben nicht gesund ist, sodass ich wirklich auch aufgehört habe, mir selbst irgendwelche Ausreden einfallen zu lassen, um das für mich selbst zu entschuldigen, was da passiert. Und dann habe ich auch angefangen, zu Hause mich dagegen zu wehren. Also ich habe dann auch angefangen, keinen Haushalt mehr zu machen. Ich sollte mich auch immer um seine Tabletten kümmern. Das habe ich dann auch komplett nicht mehr gemacht. Dann, sobald er angefangen hat zu diskutieren oder sowas, ich bin einfach gegangen oder habe gesagt, ich diskutiere jetzt nicht mehr mit dir, lass mich in Ruhe, akzeptiere bitte meine Grenze. Ich habe immer versucht, trotzdem einen respektvollen Umgang mit ihm zu haben, sodass ich mir nicht am Ende wieder vorwerfen lassen muss, dass ich schuld bin. Und dann habe ich auch angefangen, das aufzunehmen, wenn er laut geworden ist. Dass ich ja dann immer mein Handy parat hatte und es aufgenommen hatte. Und am nächsten Tag habe ich ihm das dann immer vorgespielt. Wo er dann irgendwann kam und gemeint hat, was mir dann eigentlich einfiel, das aufzunehmen und ob ich so nötig hätte. Und wo ich dann zu ihm gesagt habe, ich hab's an sich eigentlich nicht nötig, aber du schon. Du hast irgendein Problem und anders erkennst du das nicht. Und ich möchte eigentlich wirklich nur das Beste für dich, aber ich möchte auch diese Beziehung mit dir nicht mehr. Ich bin nicht mehr glücklich mit dir, ich möchte das nicht mehr. Ich habe gemerkt, es funktioniert nicht mehr. Wir kommen nicht mehr auf einen Nenner. Und das hat er am Anfang gar nicht so wirklich ernst genommen, als ich das gesagt habe. Und dann gab es am Abend auch wieder einen Streit, weil er dann da auch wieder Sex mit mir haben wollte und ich gesagt habe, nein, ich habe gesagt, es funktioniert nicht mehr, ich werde jetzt erst recht nicht mehr mit dir schlafen. In meinen Augen ist das vorbei mit uns. Und dann hat er meine ganzen Bettsachen genommen und ich war zu der Zeit im Bad und dann hat er die ganzen Bettsachen genommen und ins Bad reingeschmissen. Dann habe ich gesagt, okay, dann schlafe ich jetzt eben oben. Er hat gemeint, nein, du schläfst im Bad. Das alles ist mein Elternhaus. Und wenn überhaupt, dann schläfst du da, wo ich dir sage, dass du schlafen darfst. Und ich dann gesagt habe, okay, also es gibt jetzt auch irgendwo Grenzen. Ich zahle hier genauso das Zeug wie du, die Miete und alles. Also dann schlafe ich auch bitte in meinem Bett oder zumindest im Gästezimmer. Und dann hat er da auch wieder angefangen, komplett rumzuschreien und ist mir auch wieder so nahe gekommen, dass ich wieder Angst hatte, dass er mich gleich wieder irgendwie anpackt. Und dann habe ich mich tatsächlich erstmal so lange im Bad eingeschlossen, bis ich gehört habe, dass er schläft. Also er hat immer ziemlich laut geschnarcht und dadurch konnte ich das im Bad dann ganz gut hören, wenn er dann geschlafen hatte. Und so lange hatte ich mich dort drin eingeschlossen. Und hatte auch über die Zeit dann mit dem Bekannten geschrieben, den ich da kennengelernt hatte. Und habe ihm das auch alles erzählt. Und er hat gemeint, ja, er ist zwar froh, dass ich jetzt den Schritt gegangen bin, aber jetzt wird es erst richtig gefährlich für mich. Weil wer weiß, wie er jetzt weiter vorgeht und keine Ahnung. Und am nächsten Tag bin ich dann auch ganz normal auf die Arbeit gegangen und da hat er mir dann auch die ganze Zeit geschrieben, von wegen, ich soll mir das alles durch den Kopf gehen lassen und wir haben doch eine Zukunft und hätten unsere Eltern das alles immer so schnell weggeworfen, dann gäbe es uns jetzt gar nicht und ja, ich sei doch seine Traumfrau und er liebt mich über alles, wo ich dann nur gesagt habe, bitte lass mich jetzt einfach in Ruhe. Akzeptiere jetzt bitte diese Grenze von mir. Lass mich einfach in Ruhe.
Das heißt, Nele, du warst an dem Moment schon so stark, dass dir klar war, diese Trennung will ich jetzt durchhalten und ich knicke jetzt nicht wieder ein?
Ich würde es jetzt nicht als stark bezeichnen. Ich glaube eher, dass ich sonst von mir selbst wäre ich nochmal eingeknickt, zu arg enttäuscht gewesen wäre und gewusst habe, wenn ich jetzt nochmal einknick, dann gibt es gar kein Zurück mehr. Und es ging dann auch tatsächlich 2 Wochen so, dass er hat auch in diesen 2 Wochen dann wieder alles zu Hause gemacht und alles an Haushalt und so war immer gemacht und gekocht hat er und alles. Sozusagen, um zu zeigen, so, hey, ich kann mich ändern in diesem, wo ich gesagt habe, es ist jetzt zu spät, es funktioniert nicht mehr, es geht nicht mehr. Und dann an einem Abend, und da war er eigentlich unterwegs, und dann hatte er mich angerufen, ich soll doch bitte runterkommen zu seinem Vater in die Wohnung, er müsste was mit mir besprechen, mit seinem Vater. Und dann bin ich runtergegangen. Und dann hat er dann einfach nur gefragt, ob ich was mit einem von meiner Arbeit hätte. Wo ich gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, wie du darauf kommst. Nein. Und dann war das so, ja, er wüsste das aber, ihm wurde das gesagt und ich hätte was mit einem Arbeitskollegen. Wo ich dann gesagt habe, dann wurde dir das wahrscheinlich falsch weitergeleitet, von egal wem du das jetzt hast. Ich habe nichts mit einem Arbeitskollegen von mir. Ein Arbeitskollege ist zwar in mich verliebt und hat mir das gesagt, aber ich möchte nichts von ihm und ich habe auch nichts mit ihm und es wird auch nicht passieren, schon allein wegen Arbeitskollegen. Das mache ich nicht. Und irgendwie, er und sein Vater haben sich da dann so reingesteigert, dass sie dann beide angefangen haben, mich anzuschreien. Sein Vater wollte dann sogar auf mich losgehen, wo er dann sich aber noch dazwischen gestellt hat und gemeint hat, ja, wenn einer das macht, dann ist er das. Und dann hieß es nur, ja, ich habe jetzt eine gewisse Zeit, um meine Sachen zu packen. Und dann habe ich mich zu verpissen. Ich bin dann auch wortlos aufgestanden, weil ich dachte, nee, da jetzt zu versuchen, irgendwas zu klären oder keine Ahnung, funktioniert eh nicht, so wie die beide gerade drauf sind. Ich bin dann wortlos aufgestanden, bin nach oben gegangen und habe angefangen, meine Sachen zu packen. Und die beide natürlich hinterher und haben mich weiter angeschrien und niedergemacht und was für eine Hure ich sei und was für eine Schlampe. Und sie werden überall publik machen, wie ich mich benehme und wie ich drauf sei. Und ich habe dann nur gesagt, weil ich habe hier, wie gesagt, die drei Katzen und habe dann gesagt, du, die Katzen kann ich jetzt sofort nicht mitnehmen. Ich weiß ja nicht mal, wo ich jetzt überhaupt hingehe. Die lasse ich die Nacht da. Ich hole die morgen ab. Und dann hat er mich noch im halber die Treppe so runtergeschubst, damit ich ja schnell draußen bin. Und dann musste ich auch gleich noch die Haustürschlüssel abgeben. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und bin gefahren. Ich habe dann den Bekannten geschrieben, ob er noch wach ist, weil es war, ich glaube, das war 12:30 oder so in der Nacht, habe ich ihm geschrieben, ob er noch wach ist und ob ich zu ihm kommen kann. Und da konnte ich dann sofort auch hinkommen und dort auch schlafen. Und währenddessen ich zu dem Bekannten gefahren bin, hatte mir meine Mama geschrieben, was los sei, weil von meinem Ex der Vater sie die ganze Zeit anruft. Mitten in der Nacht. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und habe ihr das alles so erzählt. Und kurz darauf hat dann auch mein Vater mich angerufen und hat gefragt, was los sei, weil den haben sie dann auch angerufen. Auch mitten in der Nacht. Und dann hatte ich dann auch mit meinem Vater telefoniert. Und dann hat mir ausgemacht, okay, dann treffen sich morgen meine Mama, mein Papa und ich. Und dann holen wir da zusammen mein Zeug raus. Und dann kam eine Sprachnachricht von meinem Schwiegervater an mich. Wenn ich morgen meine Katzen holen möchte, dann soll ich pro Katze 1.000 € zahlen. Und wenn mein Vater nicht dabei ist, darf ich das Haus nicht betreten. Und dann habe ich meinen Ex-Partner versucht zu erreichen, um ihn zu fragen, was es soll mit den Katzen und wo die Katzen sind und ob es denen gut geht und dass er bloß seine Finger von denen lassen soll. Und dann kam von meinem Ex-Partner nur auf die Frage, was mit meinen Katzen ist, welche Katzen. Und dementsprechend in Panik bin ich dann natürlich geraten, weil ich ja wusste, wie er reagieren kann gegenüber den Katzen. Dass es dann wirklich so weit war, dass am nächsten Tag dann meine Eltern und ich die Polizei dazu gerufen haben, weil ich nicht wusste, wie er mir gegenüber reagiert, ob er mir überhaupt die Katzen rausrückt und weil ich einfach jemanden dabei haben wollte, die dann auch irgendwas dagegen tun können, wenn er wieder eskaliert.
Nele, darf ich da einmal kurz reinfragen? Also du hast mit der Kommunikation, die du bis dahin mit ihm und seinem Vater geführt hattest, damit bist du zur Polizei gegangen oder hast die gebeten, kann da jemand zu dieser Übergabe oder zu dem Moment, wo du deine Sachen abholen möchtest, dazukommen? Und das haben die auch gemacht.
Ja, genau. Also ich hatte dort angerufen und habe gesagt, ja, ich wurde halt in der Nacht rausgeschmissen und meine Katzen sind dann noch drinne und ich darf aber ohne Beisein von meinem Vater nicht da rein und ich habe auch Angst da, ohne polizeiliche Hilfe reinzugehen. Ob sie mich bitte unterstützen könnten und das haben die dann auch gemacht. Die sind dann auch gekommen und als sie dann den Namen von meinem Ex-Partner gehört haben, haben sie schon mit einem O reagiert, weil er dort eben schon so bekannt war wegen seinen Ausrastern und als wir dann auch dort angekommen sind und die beide dann die Polizei gesehen haben, kam mein Ex-Partner nur zu mir und meinte so zu mir, muss das jetzt sein, dass die Polizei dabei ist? Können wir das nicht normal wie erwachsene Leute klären? Und ich dann gesagt habe, nein, wir können das scheinbar nicht wie erwachsene Leute klären. Die Polizei ist jetzt dabei und es ist auch richtig so. Ich fühle mich sonst nicht sicher genug, um da überhaupt irgendwas zu machen, wenn ich keine Unterstützung habe von der Polizei. Und dann habe ich meine Katzen da erst rausgeholt und im dem Moment, wo ich dann gerade die Katze eingefangen hatte, hatte ich mein Handy auf den Tisch gelegt gehabt. Und dann hatte der Bekannte versucht, mich anzurufen. Weil ich ihm eigentlich gesagt hatte, ja, ich gebe ihm Bescheid, wenn ich dann dort bin und ob alles gut ist. Und durch das ganze Turbo hatte ich dann vergessen, kurz Bescheid zu geben. Dann hatte er sich natürlich deswegen Sorgen gemacht und hatte mich dann angerufen. Und mein Ex-Partner hat es dann gesehen und ist dann komplett ausgerastet. Hat dann gesehen, dass mich ein anderer Mann anrufen, hat dann gleich gesagt, siehst du, und ich hatte recht, und du bist so eine Hure, und du hast schon den Nächsten, und ja, und das ist natürlich alles vor der Polizei, und dann hat die Polizei ihn rausgeschickt, und dann wollte sein Vater weitermachen, und dem haben sie dann einen Platzverweis gegeben, von seinem eigenen Haus, und als wir dann die Sachen, so das Nötigste zumindest, zusammengepackt hatten und ins Auto geladen haben, kam dann nur die Polizistin, also das war ein Polizist und eine Polizistin, und die Polizistin kam dann zu mir und hat mich zur Seite genommen und hat gemeint, ich soll mir überlegen, ob ich ihn anzeigen soll, weil ich hatte von den ganzen blauen Flecken Bilder gemacht gehabt. Ich soll mich überlegen, ob ich ihn anzeigen soll oder will. Und sie kann mir nur sagen, dass ich mich richtig entschieden habe und dass es der richtige Weg war, dort wegzugehen. Und es war dann auch eine Zeit lang ruhig, also so ungefähr 1,5 Wochen war es dann ruhig. Und dann hatte ich auch endlich oder zum Glück schon gleich eine Wohnung gefunden und habe die dann ganz, ganz schnell renoviert, dass ich da reinkommen kann, weil ich konnte ja auch nicht die ganze Zeit bei dem Kumpel von mir unterkommen und meine Katzen waren dann bei meiner Trauzeugin untergekommen. Und das heißt, es musste alles ziemlich schnell gehen und dann an dem Tag, wo ich meine restlichen Möbel geholt habe, die, wo ich mitnehmen durfte. Ich durfte auch sehr, sehr viel, was eigentlich mir gehört hat, nicht mitnehmen, wo er dann einfach gesagt hat, nein, das bleibt hier. Da war es dann so, dass wir die Couch runtergetragen haben und diese Couch ist sehr, sehr schwer und mein Papa und ich waren alleine. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, hey, kannst du nicht wenigstens bei der Couch kurz ein bisschen mit anpacken? Einfach kurz, du willst ja auch, dass ich weggehe. Wenn ich doch so eine Schlampe in deinen Augen bin, dann bist du doch froh, wenn ich weg bin. Kannst du nicht einfach mit anpacken, dann ist es umso schneller vorbei. Und dann hat er nur gemeint, so, ja, wenn ich meine Schnauze halte, dann geht's schneller. Also ich soll sozusagen still sein, so einfach mein Zeug packen und weggehen. Und dann, als ich dann so meine eigene Wohnung hatte und angefangen habe, dass es alles wieder ein bisschen geregelter abläuft, und als er dann mitbekommen hat, dass es bei mir funktioniert und dass ich eben nicht zerbrech da dran und ohne ihn doch kann, dann fingen plötzlich die ganzen Nachrichten wieder an. Von wegen, ob man sich nicht mal wieder sehen kann und mal zusammen was trinken kann und wie es mir so geht und ob er doch bitte mal die Katzen besuchen könnte. Wo ich gesagt habe, er soll mich bitte in Ruhe lassen. Wenn melden, dann nur das Nötigste wegen der Scheidung, weil die hat er natürlich auch gleich 2 Tage danach eingereicht. Und wo er auch bis heute nicht so ganz versteht, dass ich keinen richtigen Kontakt mit ihm haben möchte. Ich habe gesagt, wenn man sich in der Stadt irgendwo sieht, dann kann man Hallo und Tschüss sagen. Einfach aus freundlichkeitshalber. Aber mehr möchte ich nicht. Und es kommen ständig Nachrichten oder es wird angerufen wegen Nichtigkeiten, ob ich wüsste, wo er irgendwelche Papierunterlagen von sich hingeräumt hat. Und wie gesagt, ob er die Katzen sehen kann. Und dann hat er mitbekommen, dass ich einen neuen Partner habe. Also die Bindung zu dem Kumpel, wo ich untergekommen bin, die ist dann sehr schnell sehr intensiv geworden. Und wir hatten früher schon mal Kontakt, den ich dann aber dann abgebrochen hatte. Und dadurch kannten wir uns ja auch schon. Und dann hat er eben mitbekommen, dass ich mit ihm jetzt zusammen bin. Und dass es mir gut geht. Und er hat auch gesehen oder auch die anderen Leute haben gesehen, dass ich wieder besser ausschaue und dass ich wieder glücklicher bin. Und das hat ihm gar nicht gepasst. Und dann hat er angefangen, gegen ihn zu sticheln und hat auch versucht, das bei der Arbeit von meinem neuen Partner, dass es dort schlecht für ihn ausschaut, sage ich mal so. Also hat dann angefangen, Leute dorthin zu schicken von sich, die sich dort dann über ihn beschweren. Und da hieß es dann, dass er schlecht mit den Kunden umgegangen ist, so. Dass er dann anfängt, Stress mit seinem Arbeitgeber zu bekommen, so dass es anfängt, sich wieder auf unsere Beziehung zu legen, weil es ja mein Ex-Partner ist, der ihm jetzt das Leben schwer macht. Wo ich dann wirklich anfangen musste, ihm zu drohen, wenn er damit nicht aufhört, dann werde ich ihn wirklich wegen den ganzen Sachen anzeigen. Wo er am Anfang gar nicht verstanden hatte, weil er wusste nicht, dass ich Bilder habe. Er wusste nicht, dass ich die Bilder von den ganzen blauen Flecken gemacht hatte und er hätte auch niemals gedacht, dass ich irgendwann diesen Weg überhaupt in Erwägung ziehe, mich so gegen ihn zu stellen. Und ja, seitdem ist da eigentlich Gott sei Dank momentan auch Ruhe. Und ich hoffe mal, dass es jetzt auch erstmal so bleibt.
Wie ist der Stand bei der Scheidung, Nele? Wie lange musst du noch warten?
Ende Juli sollte das bei Gericht eingereicht sein. Also es läuft über seine Anwältin, weil wir haben damals Gott sei Dank einen Ehevertrag gemacht, wo alles schriftlich festgehalten ist, wo ich gesagt habe, ich brauche nicht unbedingt eine Anwältin, aber irgendjemand muss es ja einreichen, wo ich und da hat er mir als letztes den Stand gegeben, dass es da dann wohl bei Gericht dann eingeht.
Dann bist du ja danach auch in der Lage, den Kontakt komplett abzubrechen, wenn das Thema durch ist.
Ja, das habe ich auch definitiv vor. Deswegen habe ich auch zu ihm gesagt, nur wenn es wirklich irgendwas extrem Wichtiges ist wegen der Scheidung, wo man anders nicht lösen kann oder wo du mir unbedingt sagen musst oder sowas. Weil mehr möchte ich dann jetzt auch erstmal nicht mehr. Ich habe gesagt, man kann, wenn das alles rum ist und noch mal ein paar Jahre ins Land gegangen sind, Kann man sich überlegen, ob man nochmal normal miteinander spricht, wenn man sich bei irgendeinem Fest sieht? Oder man sich allgemein irgendwo in der Stadt oder sowas sieht, weil wir ja trotzdem nicht weit auseinander wohnen, dass man dann wenigstens ein normales, kurzes Gespräch führt, wie es einem so geht. Einfach so wie mit einer netten Nachbarin, wenn man die im Hausflur trifft, aber irgendeine Freundschaft oder mehr wie Freundschaft oder irgendwie sowas in der Art wird in meinen Augen nicht mehr funktionieren. Und schon allein, weil wir ja auch ein paar gemeinsame Freunde haben und die natürlich auch nicht immer gucken wollen, wenn ich jetzt heute Abend einen Grillabend mache, kann ich jetzt den einladen, dann aber den nicht. Ja, ist für die auch ein extremer Zwiespalt, wo ich dann gesagt habe, ja, dass man nicht davor erschreiben muss, ja, kommst du oder kommst du, dass man dann einfach sagt, jeder kann da hingehen, wenn er möchte. Und wenn jemand sagt, nee, ich möchte den anderen jetzt gerade nicht sehen, dann komme ich eben nicht. Also, weil ich möchte auch nicht, dass dann irgendwie die Freunde in einem Zwiespalt sind. Ich möchte auch nicht, dass es irgendwie zu so einem, ich sage jetzt mal, zu so einer unangenehmen, angespannten Situation dann da kommt. Man kann sich überall aus dem Weg gehen, finde ich. Und auch wenn man gemeinsame Freunde hat, kann man sich auch dort trotzdem aus dem Weg gehen und nur das Nötigste miteinander reden.
Ja, das bedingt natürlich, dass er aufhört, diese dreckige Wäsche zu waschen, deinen Partner zu diskreditieren bei seinem Arbeitgeber oder eben auch gegen dich zu schießen. Und auf der anderen Seite denke ich auch, die Themen, die vielleicht bezüglich der Scheidung wirklich zwingend geklärt werden müssen, die könnte auch seine Anwältin mit dir besprechen. Dafür müsstet ihr beide nicht unbedingt telefonieren oder schreiben.
Ja, wo er dann aber sagt, wenn das halt seine Anwältin macht, mich zu kontaktieren, dann kostet das nochmal extra. Wo er dann sagt, die Kosten möchte er sich und mir ersparen. Und ja, mittlerweile mache ich es so, dass ich dann einfach auf unwichtige Dinge nicht mehr reagiere, wenn er mir schreibt oder wenn er mich anruft, dann drücke ich ihn auch weg. Ich lasse es nicht mal mehr klingeln, sondern ich drücke ihn weg, damit er merkt, ich möchte nicht telefonieren. Und ja, wenn ich halt irgendwo höre, dass er wieder irgendwas erzählt hat, was nicht der Wahrheit entspricht, bin ich jetzt mittlerweile auch bei dem Punkt, wenn es die Leute wirklich interessiert, ob es der Wahrheit entspricht, dann fragen sie mich. Und wenn sie lieber einfach das glauben, dann sollen sie es glauben. Also ich bin mittlerweile echt bei dem Punkt, wo ich sage, ich stehe da drüber. Und wenn irgendjemand wissen will, was genau passiert ist, soll er mich einfach fragen.
Ja. Ja, vielen Dank, liebe Nele, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Gibt es noch Aspekte, die wir jetzt noch nicht besprochen haben oder Fragen, die ich vielleicht hätte stellen sollen, aber nicht gestellt habe?
Nö, also mir fällt jetzt gerade nichts ein.
Okay, prima. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, über deine Geschichte zu sprechen. Ich finde das ganz großartig mutig von dir. Danke sehr dafür.
Ich bedanke mich, dass ich das alles erzählen konnte und durfte.
Nele wollte unserem Interview noch etwas hinzufügen und hat mir dazu eine Sprachnachricht gesendet. Diese spiele ich jetzt ein, bevor die theoretische Einordnung startet.
Ja, was ich noch sagen wollte, dass es unglaublich wichtig ist, dass man auf sein Bauchgefühl hört. Also sobald man merkt, da läuft irgendwas schief oder einem kommt irgendwas komisch vor oder sogar von Außenstehenden hört, dass da was nicht normal ist, dass man das nicht gerade von den Außenstehenden als Angriff sieht, sozusagen, sondern als Augenöffnen. Dass man nicht denkt, dass sie einem irgendwas Böses wollen, sondern einfach haben die nicht diese rosarote Brille auf und sehen es viel klarer, wie man selbst in dieser Situation. Und hätte ich nicht meine beste Freundin gehabt und meinen jetzigen Partner, die mir so klar und deutlich die Augen geöffnet haben und die ganze Zeit hinter mir und vor allen Dingen zu mir gestanden sind, hätte ich das wahrscheinlich nicht daraus geschafft. Also es ist unglaublich wichtig, dass man darauf achtet, dass man die Freundschaften trotzdem noch wahrnimmt und pflegt und die sich auf keinen Fall kaputt machen lässt von der anderen Person gegenüber. Und dass man da auch für einsteht, dass man das sich nicht kaputt machen lässt und ja, dass man einfach auf sein Bauchgefühl hört und sich nicht denkt, man bildet sich da jetzt irgendwas ein, sondern diese Warnsignale deutlich ernst nimmt und einem auch bewusst sein muss, dass das neue Leben das alte Leben kosten wird. Also man muss dann wirklich Augen zu und durch, sage ich jetzt mal, dass man nicht wieder einknickt, dass man sich klar vor Augen setzt, ich möchte so nicht mehr und das dann auch durchzieht, mit am besten mit Unterstützung von Freunden, Familie, whatever. Einfach Unterstützung sich suchen, egal von wem. Offen sagen, was man selbst erlebt hat und sich daraus kämpfen. Und es wird ein langer Weg, es wird ein ganz, ganz schwieriger Weg. Ich bin selbst teilweise noch mittendrin in der Heilphase, wo ich bei gewissen Dingen noch oft Flashbacks bekomme, sage ich jetzt mal. Und wo ich noch lernen muss, wie ich in gewissen Situationen reagiere oder wie ich damit umgehe. Wo ich auch mit Glück sagen kann, dass mein Partner da sehr verständnisvoll ist und sehr viel Geduld mit mir hat und immer ein offenes Ohr. Und wenn da irgendwie solche Situationen aufkommen, wo ich dann einfach sagen kann, hey, das erinnert mich gerade an das und das, das geht mir gerade ziemlich nah. Und wo er das dann zum Glück auch versteht. Und es ist ganz wichtig, dass wenn man solche Momente hat, die einen an gewisse Situationen zurückerinnern und wo man selbst gerade nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dass man dann darüber spricht und nicht versucht, es irgendwie in sich reinzufressen oder denkt, ja, das wird schon wieder weggehen, weil so einfach geht das von alleine nicht weg. Jemanden suchen, wo man sprechen kann, jemanden suchen, der einen nicht verachtet, der einen keinerlei Vorwürfe macht, von wegen, wie konntest du nur so lange dort bleiben oder das so lange mitmachen, sondern jemand, der, und wenn er oder sie nur da sitzt und zuhört und gar nichts dazu sagt. Das finde ich noch sehr wichtig und sehr hilfreich, dass man eben nicht alleine durch diese Heilphase durchgeht, weil die kann, wie gesagt, sehr langwierig sein, sehr schmerzhaft sein, mit vielen Höhen und Tiefen. Und man sollte sich auf keinen Fall irgendwie für irgendwas schämen oder sich selbst für irgendwas die Schuld geben, weil man ist selbst nicht schuld. Man ist nicht schuld daran, dass es zu solchen Situationen gekommen ist. Man ist nicht schuld daran, dass die andere Person so ist, wie sie ist. Und ich denke mal, wenn man das verstanden hat und wenn man damit lernt zu leben und klarzukommen, dann hat man schon mal einen ganz großen Schritt geschafft und dann wird es auch einfacher jeden Tag. Es wird mit jedem Tag wird's einfacher und auch wenn es mal schlechte Tage gibt, wird der Tag darauf dafür umso besser. Und ja, das fand ich einfach gerade nochmal wichtig zu sagen, dass man das schaffen kann. Ist nicht einfach, aber man kann es schaffen. Und danach wird alles dafür umso besser wie davor.
Wir haben gerade Neles Geschichte gehört. Was Nele uns erzählt hat, ist in seiner Dichte und in seiner Eskalation kaum zu begreifen. Sie hat uns nicht eine oder zwei schwierige Situationen beschrieben. Sie hat uns ein System beschrieben. Ein System, das sich über Jahre hinweg aufgebaut hat, so langsam, dass es für sie selbst lange nicht als das erkennbar war, was es tatsächlich gewesen ist. Eine toxische Beziehung mit körperlicher Gewalt. Was mich an Neles Geschichte besonders bewegt, sie hat diesen Mann wirklich geliebt. Sie hat ihn schon früh gekannt, als Jugendliche, als junge Frau. Sie hat ihm alles erzählt, er war ihr bester Freund, bevor er ihr Partner wurde. Und das ist kein unwichtiges Detail, es erklärt, warum das, was danach passierte, so schwer für Nele zu erkennen war. Wenn jemand so tief in dein Vertrauen eingebettet ist, dann ist die Schwelle, das Verhalten dieser Person als das zu benennen, was es ist, ungleich höher. Du erklärst, du entschuldigst, du weißt ja, wer und wie er eigentlich ist. Und genau das, dieses Wissen um den eigentlichen Menschen, die Erinnerung an die guten Zeiten, die Hoffnung, dass der Mensch, dem du vertraut hast, noch irgendwo da drin ist, ist der Einstieg in das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Fangen wir damit an, was vielleicht die wichtigste Grundlage für das Verständnis von Neles Geschichte ist, die schrittweise Verschiebung von Grenzen. Kein Partner schlägt beim ersten Date zu. Das klingt banal, aber es ist fundamental. Denn wenn wir uns fragen, wie es möglich ist, dass Menschen in Beziehungen mit körperlicher Gewalt bleiben oder überhaupt erst in sie hineingeraten, dann liegt die Antwort fast immer in diesem schrittweisen Vorgehen. Die Grenzen verschieben sich nicht auf einmal. Sie verschieben sich in kleinen, oft kaum wahrnehmbaren Etappen. Ein scharfer Ton hier, ein Satz, der ein bisschen zu weit geht dort, eine Reaktion, die ein bisschen zu heftig ist für den Anlass. Und jedes Mal, wenn die Betroffene diese Grenzverschiebung hinnimmt, nicht weil sie schwach ist, sondern weil sie liebt, weil sie hofft, weil sie erklärt und entschuldigt, lernt das System, es funktioniert. Die nächste Grenze lässt sich ein bisschen weiter verschieben und die nächste wieder ein Stückchen mehr. Nele beschreibt genau das. Der erste Moment, in dem ihr klar wird, dass da ein Schalter in seinem Kopf umgelegt werden kann, bei einem Gespräch über seine Eltern. Dann die Kontrolle über ihre Kleidung, ihre Profilbilder, ihre Musik, die Beleidigungen, dann die Drohungen und schließlich die körperliche Gewalt. Das ist kein Zufall, das ist Eskalation. Und sie passiert immer nach diesem Muster. So, dass man von innen heraus kaum merkt, wann man von normal in nicht mehr normal übergeglitten ist. Dabei spielt auch eine Rolle, was Nele über seine Vergangenheit wusste und was sie damals damit gemacht hat. Sie hat von seinen Auftritten gegenüber Ex-Freundinnen gewusst. Polizeieinsätze, Anzeigen wegen Körperverletzung, aber sie hat immer nur seine Seite der Geschichte gehört. Und seine Seite klang überzeugend. Provoziert, betrogen, getrieben. Das ist ein klassisches Muster bei Menschen mit einer solchen Persönlichkeitsstruktur, die auch zu Gewalt tendieren. Die eigene Geschichte wird so erzählt, dass man selbst immer das Opfer von Umständen oder von anderen ist. Und weil Nele ihn liebte und ihm vertraute, hatte sie keinen Grund daran zu zweifeln. Und dieser Vertrauensvorschuss kostet später sehr viel. Was bei Neles Geschichte besonders auffällt und was ich für wichtig halte, explizit zu benennen: Er entschuldigt sich nicht, fast nie. Das ist in Beziehungen mit körperlicher Gewalt tatsächlich ungewöhnlich, jedenfalls in der Frühphase. Die klassische Theorie des Gewaltkreislaufs, entwickelt von Leonore Walker in den 70er Jahren, beschreibt drei Phasen: Spannungsaufbau, Eskalation und dann eine Honeymoon-Phase, in der der Täter oft überschwänglich Reue zeigt, sich entschuldigt, Geschenke macht, verspricht, dass es nie wieder passiert. Diese Phase ist es, die Betroffene oft in der Beziehung hält, weil sie den Mann zeigt, den sie lieben. Den Mann, der sich schämt, der sich bemüht, der sich ändern will. Und weil auf den Schmerz Erleichterung folgt, bleibt man, in der Hoffnung, dass die gute Phase diesmal länger dauert. Bei Neles Partner fehlt diese Phase weitgehend. Er verletzt ihr Handgelenk, sie weint vor Schmerzen und er schaut weg. Am nächsten Morgen erwartet er Sex. Als sie sagt, er habe ihr wehgetan, lautet seine Antwort: Du hast dich mir einfach nicht in den Weg zu stellen. Das ist keine Reue. Das ist eine Abweisung der Verantwortung. Und es bedeutet für die Betroffene, es gibt nicht mal die Phase der Erleichterung, die Hoffnung, die kurze Rückkehr zu dem Menschen, den man liebt. Es gibt nur die nächste Belastung. Das macht es auf eine bestimmte Weise sogar noch erschöpfender und gleichzeitig verwirrend, weil das Gehirn nach einer Erklärung sucht, die nicht kommt. Wenn ich etwas falsch gemacht hätte, wäre er wütend, aber ich habe nichts getan. Was stimmt also nicht? Und genau in dieser Frage liegt dann das Gaslighting. Damit kommen wir zu einem Muster, das sich durch Neles Geschichte von Anfang an zieht. Gaslighting und Schuldumkehr, im Englischen auch Davo-Taktik genannt, was für Deny, Attack, Reverse, Victim and Offender steht, also leugnen, angreifen und dann Täter und Opfer vertauschen. Jedes Mal, wenn Nele versucht, eine Situation anzusprechen, wird sie zur Schuldigen. Sie bittet darum, dass die Eltern nicht täglich in der gemeinsamen Wohnung sind und er wirft ihr vor, seinen Vater zu verachten. Sie möchte nicht den ganzen Tag als Fahrerin fungieren? Ja, dann ist sie kein Ehefrauenmaterial. Sie stellt sich bei einem Streit schützend zwischen ihn und die Nachbarin, anstatt diese mitzubeleidigen. Sie hat ihn im Stich gelassen. Sie schreibt ihm einen dreiseitigen Brief, in dem sie erklärt, wie es ihr geht. Und er grinst und zerreißt diesen und sagt: Wenn du dir die Scheidung leisten kannst, ja, dann reich sie doch ein. Er prügelt sich mit seinem eigenen Vater und die Polizei muss kommen. Und sobald die Polizei da ist, haben die beiden einen gemeinsamen Feind. Und Nele hat in seinen Augen nie wieder das Recht gehabt, daran etwas zu kritisieren. Was DAVO so wirksam macht, ist nicht der einzelne Vorwurf, es ist die Kumulierung. Jede einzelne Schuldumkehr ist vielleicht noch ertragbar, noch erklärbar. Aber zig davon über Monate und Jahre, die hinterlassen Spuren. Man beginnt, die eigenen Bedürfnisse als übertrieben wahrzunehmen. Man fragt sich, bin ich vielleicht wirklich zu empfindlich? Fordere ich vielleicht zu viel? Bin ich das Problem? Und das ist exakt die Wirkung, die beabsichtigt ist, bewusst oder nicht. Eine Frau, die an sich selbst zweifelt, stellt keine unbequemen Fragen mehr. Das Perfide am Gaslighting ist nicht nur, dass die eigene Wahrnehmung in Frage gestellt wird, es wiederholt sich, bis man aufhört, der eigenen Wahrnehmung zu trauen. Nele beschreibt das sehr klar. Irgendwann hat sie angefangen, seine Stimmung zu analysieren, bevor sie irgendwas gesagt hat. Irgendwann hat sie Themen vermieden, die eskalieren könnten. Irgendwann hat sie aufgehört, Dinge anzusprechen. Nicht, weil sie nichts mehr gesehen hat, sondern weil sie gelernt hat, dass Ansprechen teurer ist als Schweigen. Und das ist keine freie Entscheidung. Das ist das Ergebnis von systematisch unterminiertem Selbstvertrauen. Und es braucht im späteren Heilungsprozess sehr viel Zeit und oft professionelle Begleitung, um dieses Vertrauen in die eigene Wahrnehmung wieder aufzubauen. Eng damit verbunden ist ein weiteres Muster, der absolute Loyalitätszwang. Er erwartet von Nele nicht nur, dass sie hinter ihm steht, er erwartet, dass sie ihn bedingungslos unterstützt, egal was er tut. Als er auf diese Nachbarin losgeht, erwartet er, dass Nele diese mitbeleidigt. Und als sie das nicht tut, sagt er ihr, sie solle froh sein, eine Frau zu sein. Diese Szene zeigt sehr deutlich, was Loyalität für ihn bedeutet. Keine gegenseitige Unterstützung, sondern blinde Gefolgschaft. Wer seine Werte nicht teilt, ist nicht Partner, sondern Verräter. Und wer Verräter ist, wird bestraft. Der Loyalitätszwang hat auch eine praktische Funktion. Er verhindert, dass Nele eine eigene moralische Position einnimmt. Sobald sie eine Grenze zieht, das mache ich nicht mit, das finde ich falsch, wird sie zum Gegner. Das bedeutet, wer in einer solchen Beziehung bleibt und überleben will, lernt, keine eigene Haltung mehr zu haben. Oder sie zumindest nicht zu zeigen. Und auch das ist eine Form von schleichendem Selbstverlust, den man von innen heraus, also aus der Beziehung selbst, nur sehr schwer bemerkt. Was wir dann in Neles Geschichte sehen, sind die Flying Monkeys. Wir kennen sie bereits aus vorherigen Folgen, in denen ich dazu ausführlicher gesprochen habe. In toxischen Beziehungen bezeichnet der Begriff Menschen aus dem Umfeld des Partners, die oft ohne sich dessen bewusst zu sein, als verlängerter Arm der Kontrolle fungieren. Bei Nele sind das primär seine Eltern. Sie kommen täglich zu Besuch, sie rufen täglich an. Bei Streitigkeiten werden sie aktiv dazugeholt, um Nele zu zeigen, dass sie falsch liegt. Manchmal sogar bei so absurden Anlässen wie vermeintlich falschem Musikgeschmack. Und als Nele die Beziehung beendet, rufen sie mitten in der Nacht bei ihren Eltern an. Der Vater ihres Ex-Partners droht damit, dass Nele 1.000 Euro Ablöse pro Katze zahlen solle, die sie aus der Wohnung holen möchte. Sie sind also nicht nur Zeugen dieser Beziehung, sie sind Werkzeuge darin. Und hier kommt noch etwas hinzu, das ich für sehr bezeichnend halte, das Muster, das sich durch mehrere Generationen zieht. Der Vater von Neles Ex-Partner ist genauso impulsiv, genauso aufbrausend. Die Polizei musste mehrfach wegen Handgreiflichkeiten zwischen den beiden ausrücken. Und was passiert in dem Moment, in dem die Polizei erscheint? Vater und Sohn werden plötzlich zum Team. Der gemeinsame Feind von außen verbindet sie stärker als alles, was sie trennt. Das ist kein Zufall, das ist ein gelerntes System. Er hat gelernt, dass Aggression ein Instrument ist, dass Eskalation sich lohnt, dass man Konflikte nicht löst, sondern gewinnt. Und das hat er von zu Hause mitgebracht. Und das soll jetzt hier nicht als Entschuldigung dienen, sondern als Erklärung. Und das ist mir wirklich wichtig zu verstehen. Herkunftsmuster erklären Verhalten, aber sie rechtfertigen es nicht. Was das für Betroffene bedeutet, der Kontrollmechanismus endet nicht an der Haustür. Er ist in das gesamte soziale Umfeld eingewoben. Und das macht es besonders schwer, sich zu lösen, weil es sich anfühlt, als würde man nicht nur eine Beziehung verlassen, sondern ein ganzes System hinter sich lassen müssen. Auch nach der Trennung zeigt sich das bei Nele. Er versucht nämlich, den neuen Partner über dessen Arbeitgeber zu diskreditieren. Er schickt Menschen dorthin, die Beschwerden über diesen einreichen sollen. Er hört nicht auf, Druck auszuüben, weil sie gegangen ist. die Kontrolle versucht, über das Ende der Beziehung hinauszureichen. Und auch das ist ein bekanntes Muster. Trennung wird oft als Kontrollverlust erlebt und darauf folgt häufig eine Intensivierung des übergriffigen Verhaltens. Jetzt möchte ich auf den Moment eingehen, über den ich im Interview bereits gesprochen habe und bei dem ich im Nachhinein beim nochmaligen Hören von dem, was Nele uns erzählt hat, merke, dass ich mich nicht präzise genug ausgedrückt habe. Nele sagt mehrfach Nein. Sie erklärt sogar, warum, auch wenn das nicht nötig wäre. Ihr Handgelenk schmerzt, sie sitzt weinend auf dem Boden, sie hat gerade körperliche Gewalt erlebt und er redet so lange auf sie ein und er sagt auch diesen Satz, eine gute Ehefrau macht das. Bis Nele aus Erschöpfung aufgibt und sagt, dann mach doch. Und er tut es. Das ist keine Grauzone. Das ist Sex ohne Zustimmung und das ist eindeutig strafbar. Ohne dass hier eine körperliche Gewalt im engeren Sinne vorliegen muss. Ohne dass sich die betroffene Person körperlich gewehrt haben muss und auch ausdrücklich innerhalb einer Ehe. Denn auch hier gilt das Prinzip, Nein heißt Nein. Und es gilt auch dann, wenn das Nein durch anhaltenden Druck zermürbt wurde, bis jemand aufgehört hat, das Nein auszusprechen. Wer aufhört, sich zu wehren, weil er zu erschöpft ist, weil er Angst vor der nächsten Eskalation hat, weil er einfach möchte, dass es aufhört, der stimmt nicht zu, der überlebt diesen Moment. Was hier auch zusätzlich wirkt, ist die Rahmung, die er immer wieder benutzt. Eine gute Ehefrau macht das. Dieser Satz ist ja nicht zufällig gewählt. Er appelliert an Neles Wunsch, eine gute Partnerin zu sein. Und er instrumentalisiert ihr Engagement für diese Beziehung. Und er macht gleichzeitig deutlich, wenn du Nein sagst, bist du keine gute Ehefrau. Das ist eine emotionale Erpressung als Hebel zur Überwindung körperlicher Grenzen. Sexuelle Gewalt in Beziehungen sieht selten aus wie im Film. Sehr viel häufiger sieht sie aus wie das, was Nele uns beschreibt. Und genau deshalb wird sie so selten benannt und genau deshalb war es mir so wichtig, das noch einmal ganz deutlich und unmissverständlich klarzustellen. Wenn du dich in dieser Beschreibung wiedererkennst, wenn du ähnliche Situationen kennst, in denen du einfach aufgehört hast, dich zu wehren, weil es leichter schien, als weiterzukämpfen, dann möchte ich dir sagen, das war nicht deine Schwäche, das war dein Überlebensinstinkt. Und das, was dir passiert ist, hat einen Namen. In früheren Folgen habe ich bereits ausführlich über die intermittierende Verstärkung gesprochen, also über diesen Wechsel zwischen Schmerz und Erleichterung, der eine der stärksten psychologischen Bindungen erzeugt, die es gibt. Ich möchte das hier nur kurz in den Kontext von Neles Geschichte einbetten. Als sie zusammenbricht und weint und sagt, ich kann das nicht mehr, da bringt er plötzlich Blumen, da hilft er plötzlich im Haushalt, er kocht und alles ist schön. Für 2 Wochen. Und dann beginnt es wieder. Das ist das Muster. Und es ist das Muster, das das Gehirn lernt. Wenn ich lange genug durchhalte, kommt die Erleichterung. Diese Konditionierung löst sich nicht durch Vernunft. Sie löst sich durch Zeit, Distanz und oft durch professionelle Begleitung. Ich möchte noch auf etwas eingehen, das Nele selbst nach unserem Gespräch hinzugefügt hat und das mich auch sehr bewegt hat. Die Frage, was sie rausgebracht hat. Es war nicht ein großer Moment der Klarheit, es war die Summe von kleinen Momenten, in denen Menschen in ihrem Leben ihr den Spiegel vorgehalten haben. Eine Arbeitskollegin, die sagt, das ist nicht normal. Die beste Freundin, die immer wieder sagt, du musst da raus. Und ein neuer Kontakt, der ihr von außen zeigt, wie das alles tatsächlich aussieht und auf ihn wirkt. Nele sagt selbst, ohne diese Menschen hätte sie es wahrscheinlich nicht geschafft. Das ist etwas, das man nicht oft genug sagen kann. Wer in einer toxischen Beziehung ist, der hat oft nicht mehr den unverstellten Blick auf die eigene Situation. Denn das Gaslighting hat gewirkt, die Erschöpfung hat gewirkt, die Selbstzweifel haben gewirkt. All die Mechanismen, die wir in allen Folgen bisher besprochen haben, die wirken und die führen dazu, dass wir selbst nicht mehr erkennen können, in welcher Situation wir eigentlich gerade stecken. Und in diesem Zustand braucht man Menschen von außen, die nicht urteilen, die uns das nicht vorwerfen, die nicht sagen, ja, warum bist du denn noch da, dann geh doch einfach, sondern die einfach klar und ruhig sagen, das, was du erlebst, ist nicht normal. Du bildest dir das nicht ein. Nele erzählt auch, dass sie irgendwann begonnen hat, die Eskalationen aufzunehmen und dass sie ihm diese Aufnahmen am nächsten Tag vorgespielt hat. Und ich finde, das ist ein wichtiger Moment. Ein Moment, in dem Nele gezeigt hat, ich werde jetzt nicht mehr schweigen. Ich werde dich mit dem konfrontieren, was du tust. So etwas kann eine Ressource sein, das kann Selbstschutz sein. Und es ist ein Zeichen, dass da irgendwo innen drin diese Stimme sagt, das ist nicht in Ordnung. Und dass diese Stimme nie ganz verstummt ist, auch wenn sie sehr lange sehr leise war, hat sie sich Bahn gebrochen. Wenn du heute jemanden in deinem Leben hast, der solche Sätze zu dir sagt, wie Neles Freunde und Bekannte zu ihr gesagt haben, dann hör bitte hin. Und wenn du selbst jemanden kennst, dem gegenüber du dir schon mal gedacht hast, da stimmt doch irgendwas nicht, das kommt mir nicht richtig vor, dann sag es der Person. Sag es ruhig, sag es ohne Druck, sag es ohne Ultimatum. Sag es einmal und dann noch einmal. Und manchmal braucht es viele solcher Momente, die sich summieren so lange, bis die betroffene Person wirklich erkennen kann, in welcher Situation sie steckt. Neles Geschichte zeigt uns, wie etwas, das als Freundschaft beginnt, schon im Jugendalter, wo viel Zuneigung ist, wie sich so etwas in etwas verwandeln kann, das man von innen heraus kaum noch erkennen kann. Nicht, weil man blind wäre, sondern weil die Veränderung so langsam passiert, so schrittweise und unauffällig, bis man sich eines Tages in einer Welt befindet, die man sich so nie hätte vorstellen können. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, körperliche Gewalt beginnt nicht mit Schlägen. Sie beginnt mit einem Satz, der zu weit geht, mit einer Grenze, die verschoben wird, mit einer Entschuldigung, die du dir vielleicht manchmal selber gibst, weil du lieber glaubst, du hast etwas falsch verstanden, falsch gemacht, als dass du das akzeptierst, was gerade passiert ist. Und wenn du irgendwo in dieser Beschreibung denkst, das kenne ich, dann ist das der Moment, in dem du dir Unterstützung holen solltest. Nicht erst, wenn es schlimmer wird. Denn es wird schlimmer werden. Das ist das Muster. Nele ist gegangen, mit Unterstützung der Polizei, mit ihren Katzen und mit blauen Flecken auf den Armen. Und sie hat uns erzählt, dass sie noch mittendrin ist in der Heilung, in den Flashbacks, im Lernen, wie man mit bestimmten Momenten umgeht. Und gleichzeitig sagt sie, mit jedem Tag wird es ein bisschen leichter. Und der Tag nach einem schlechten Tag ist dafür umso besser. Wenn du denkst, dass auch in deiner Beziehung etwas nicht stimmt, aber du es nicht ganz benennen kannst, dann könnte genau das der Moment sein, in dem Unterstützung für dich wichtig ist. Du musst das alles nicht alleine herausfinden. Buch dir gerne deinen Termin zu einem Kennenlernen mit mir über den Link in den Shownotes. Ich danke dir, dass du auch heute wieder mit dabei warst, denn dieser Podcast existiert, weil ich überzeugt bin, dass diese Geschichten erzählt werden müssen. Dass sie Menschen erreichen müssen, die sich gerade fragen, ob sie verrückt sind oder ob das, was sie erleben, wirklich so nicht in Ordnung ist. Manchmal ist eine einzige Folge der Moment, in dem jemand zum ersten Mal denkt, das kenne ich, das passiert mir auch, ich bilde mir das nicht ein. Wenn dir diese Folge also etwas gegeben hat, dann hilf mir bitte, sie weiterzutragen. Du kannst den Podcast abonnieren oder eine Bewertung hinterlassen, natürlich gerne mit 5 Sternen. Ich freue mich auch über eure Kommentare unter der Folge oder teile doch diese Folge mit jemandem, dem sie helfen könnte. Wenn du auch zwischen den Folgen etwas von mir hören möchtest, dann kannst du dir eine kleine Portion Mut in dein Postfach holen. Meine Mutpost, das ist ein Newsletter mit Gedanken, Impulsen, aufbauenden Worten aus meiner Coaching-Praxis. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ja, und falls du selbst deine Geschichte hier im Podcast erzählen möchtest, ob sie aus einem beruflichen Kontext kommt, mit einem Elternteil zu tun hat, aus einer Freundschaft oder natürlich auch aus einer Paarbeziehung, dann trau dich. Melde dich bei mir am besten per E-Mail unter podcast@narzissmus-coach.de und wir besprechen alle Details. Dein echter Name bleibt in jedem Fall geschützt. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin pass bitte gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Jennifer.